Mir ist heute was ganz Besonderes passiert. Ich habe vorhin mein Leben riskiert, um hier zu sein.
Inwiefern dein Leben riskiert? Wieso riskierst du dein Leben für. Du riskierst dein Leben für den Podcast.
Ich riskiere mein Leben für den Podcast. Es war.
That's dedication.
Ja, auf jeden Fall. Es war aber nicht gewollt. Und zwar ist mir vorhin Folgendes passiert. Ich bin auch ganz aufgeregt und ganz schwitzrig, weil ich mir gedacht habe, so, das kann doch nicht der Ernst sein von dem Typen. Und zwar bin ich direkt von der Arbeit hier rüber. Denke so, oh, wenig Zeit, musst du rüber. Hab aber ordentlich an der Ampel gewartet, bis es grün wird. Und da kommen die Autos so von links, von der Seite. Und dann denke ich mir schon so, ja, der erste fährt einfach mal über die Ampel drüber, während für mich grün ist. Und dann denke ich mir, okay, jetzt gehst du rüber, weil jetzt kommt der nächste ja erst einen Moment später. Und da bleibt der mit quietschenden Reifen vor mir stehen. Und ich mache halt so eine Handbewegung so von wegen, Alter, dann kannst du dich doch nicht umfahren. Und dann hupt der Typ mich an. Und dann zeige ich auf die Ampel und meine, hier, es ist grün. Und dann bin ich gerade beinahe angefahren. So, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und dann fängt der Typ mich an zu pöbeln, so lange, bis die Ampel wieder rot ist. Und er meint, ja, jetzt hier, geh, ist rot. Ich denke so, ist
er ausgestiegen
Ernst?
Oder was?
Nee, er ist nicht ausgestiegen, aber er saß in so einem kleinen transporterartigen Auto. Ich denke mir so, ist jetzt nicht dein Ernst? So, da willst du schön entspannt zum Podcast gehen, den die Leute dann auch schön entspannt am Sonntagmorgen hören können. Mm. Und dann bist du aber erstmal halb angefahren.
Ich hatte heute auch irgendwie einen schlechten Start im Tag. Ich habe festgestellt, dass mein PS Vita-Kabel kaputt ist.
Ja.
Furchtbar. Und dann habe ich festgestellt, dass die PS4 Slim, die ja jetzt dann im November rauskommt, die günstige Variante, keinen optischen Ausgang hat. Ja, also optischen Ausgang, das optische Kabel für ein
Audio.
Soundsystem.
Genau.
Ja. Und jetzt ist es aber so, ich habe ein Soundsystem, was nur darüber funktioniert, und ich habe Astro A50 Kopfhörer, die auch nur darüber funktionieren.
Das heißt, du müsstest dir ein neues Audiosystem kaufen.
Das sind mal eben, weißt du nicht, lass mal so 700 € Investition sein, ja, für das Audiosystem und für die Kopfhörer, die ich mit der PS4 Slim nicht benutzen könnte, weshalb ich darauf angewiesen wäre, gesetzt im Fall, meine Konsole würde kaputt gehen, mir eine PS4 Pro zu kaufen. Und dann habe ich so eine PS4 Pro, aber keinen 4K-Fernseher. Ist auch wieder. Also, im Moment ist irgendwie echt der Wurm drin. Aber ich würde sagen, wir hören uns mal das Intro an und starten mal den Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Pixeldiskurs Podcast Episode 14. Ihr hört uns jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen anderen Podcast-Services. Mein Name ist Stefan Simon, mir gegenüber sitzt Tobias Klöß. Hi.
Einen herzlichen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja. Herzlichen Sonntagmorgen. Holt euch ein paar Brötchen.
Oder ein paar Kopfschmerztabletten. Egal wie ihr euren Sonntag gestaltet, wir wollen mit euch heute über Pixel diskutieren.
Richtig, über Pixel diskutieren. Und zwar haben wir das Thema Game Shame mitgebracht und vorbereitet. Dazu kommen wir dann später. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erwähnt habe, aber unser Podcast besteht immer aus den Rubriken. Also zuerst kommt, was spielen wir im Moment? Dann kommt die Presseschau, in der wir sozusagen auf alle möglichen Artikel und interessanten Äußerungen innerhalb des Pixel-Diskurses eingehen, aus der vergangenen Woche. Dann kommt immer das Thema der Woche, in dem wir uns einem spezifischen Aspekt ein bisschen detaillierter nähern. Und dann gibt es abschließend natürlich noch die richtig spannenden Sachen, nämlich das Quiz, das Pixel-Diskurs-Quiz, Veranstaltungshinweise und dann den Song der Woche, mit dem wir euch dann immer in den Sonntag entlassen. Und deshalb die obligatorische Frage, Tobi, was hast du jetzt gespielt in der letzten Woche?
Ich habe The Last of Us durch.
Oh, warte. Ganz ruhig. Weißt du, was wir machen können? Ich spiele jetzt auf der Gitarre und du erzählst währenddessen deine Eindrücke.
Also das, was mir eigentlich noch am präsentesten ist, ist eigentlich, dass ich am Ende, ich habe das ja gespielt, während meine Freundin zugeguckt hat, zu meiner Freundin und meinte, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, da muss ich gerade erstmal drüber nachdenken. Und habe danach erstmal eine Runde Journey gespielt, wo sie auch meinte so, ist das jetzt nicht dein Ernst? Du kannst jetzt nicht damit aufhören und direkt erstmal eine Runde Journey spielen. Und ich so, doch, ich muss da erstmal drüber nachdenken. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass, was ich ja schon letztes Mal meinte, dass mir die Tiere nochmal bewusster aufgefallen sind. Also zum Ende mehrt sich's ja relativ häufig. Ich habe eigentlich die ganze Zeit noch erwartet, dass einer von den beiden eventuell stirbt oder sowas passiert. Und ich habe mir vorhin noch kurz darüber Gedanken gemacht, dass eigentlich am Ende hätte ich mir vielleicht eine Entscheidung gewünscht. Dann habe ich mir aber gedacht, eigentlich ist es aber auch spannend gewesen, dass man ja dann, also Joel dreht ja am Ende immer mehr ab und also denkst du ja immer mehr so, was sind das denn für moralische Entscheidungen, die er da gerade trifft? Also er foltert ja einen Typen, wo ich mir da auch schon gedacht habe, warum hat man eigentlich nicht schon über die Folter Szene so diskutiert wie über die GTA-Szene. Aber was mir dann aufgefallen ist, ist dadurch, dass man auch selber gar nicht so selber die Wahl treffen kann, was man am Ende macht. Weil man könnte ja auch sagen, okay, der Spieler trifft am Ende die Wahl, soll Ellie jetzt die Menschheit retten, dadurch, dass ihr das aus dem Kopf geschnitten wird oder nicht. Also weil sie müssen sie ja operieren. Und das wahrscheinlich nur so, dass sie dann halt am Ende daran stirbt. Ob man eventuell ein Gegenmittel rausproduzieren kann. Aber was mir nämlich dann passiert ist, dass ich dann in das Krankenhaus, also in dieses Zimmer rein bin. Und da sind ja diese drei Ärzte, also dieser eine Oberarzt, der direkt gegenübersteht. Ich glaube auch mit dem Skalpell und oder Oberärztin. Und die zwei anderen Personen, also irgendwie Assistenzärzte oder irgendwie Krankenpfleger. Und ich habe ihn erschossen oder sie und die zweite Person. Und dann meinte meine Freundin, du bist ja knallhart drauf, weil ich hätte nämlich auch, ich war schon kurz davor, die dritte Person zu töten. Und dann ist mir in dem Moment aufgefallen, dass ich ja eigentlich nur die eine hätte töten müssen. Aber dadurch, dass ich quasi schon so sehr diese Entscheidung von ihm akzeptiert habe, als neue Spielweise, so ich laufe jetzt hier rum und bringe alle Leute um und irgendwie moralische Punkte sind nicht mehr wichtig, dass mir in dem Moment erst aufgefallen ist, oh, was mache ich hier eigentlich? So, und dann habe ich drüber nachgedacht, bringe ich die letzte Person jetzt auch noch um oder bringe ich sie nicht um, weil mir war es dann eigentlich auch wieder zuwider, habe dann aber drüber nachgedacht und dachte mir so, okay, wenn Joel gerade schon so in so einem Rage-Modus ist und ich gerade eh die andere auch schon getötet habe, so, also ich hätte die Entscheidung dann für die Spielfigur sowieso an der Stelle dann so getroffen, aber das ist mir dann aufgefallen und ich fand, das Ende hatte so ein bisschen was von so einem Lars von Trier-Film, ist es, glaube ich. Das, was du mal meintest, von wegen, dass man einfach so eine Geschichte anfängt und irgendwo an einem bestimmten Punkt hört sie einfach auf, ohne so ein richtiges...
Bei Lars von Trier ist es nicht so. Du meinst wahrscheinlich die Berliner Schule-Filme.
Oder Berliner Schule, ja, das kann auch sein.
Genau. Also wobei, es hat ja schon so eine, wie sagt man das, so eine Peripetie, so einen dramatischen Endpunkt, nur dass er eben quasi kontrapunktisch ist. Dass er eben genau dann, wenn du erwarten würdest, jetzt wird quasi alles, ne, jetzt opfert sich Joel oder genau. Sowas und oder dann
Mission accomplished, so das genau. Fehlt so ein bisschen.
Und das finde ich das Schöne daran. Es gab super viele Diskussionen darüber und viele Leute haben auch eine Entscheidung gefordert und ich kann dieses intuitive Verlangen nach einer Entscheidung verstehen. Andererseits finde ich aber, es gehört zu der Geschichte dazu, man ist kein Held in dieser Geschichte. Ja, man ist eine ich finde, das ist eine sehr glaubwürdige glaubwürdige Art, die Geschichte zu Ende zu erzählen, weil Joel ja seine Tochter verloren hat und er hängt eben sehr an Ellie. Er kann sie nicht einfach loslassen. Er kann nicht einfach sagen, ich stelle jetzt das Glück aller über mein eigenes. Es ist eine Entscheidung, die sehr nachvollziehbar und sehr menschlich ist. Und deshalb finde ich das Ende von The Last of Us wahnsinnig perfekt.
No.
Ich habe Fallout 4 weitergespielt. Und ich dachte immer, vielleicht bringe ich immer so eine kleine Anekdote aus dem Wasteland. Anekdoten aus dem Wasteland bringe ich vielleicht mit, weil das dauert ja so lange, bis ich das durchhabe.
Hast du irgendwo eine Mundharmonika?
Ja, habe ich, aber die ist ein bisschen schmutzig vielleicht.
Ja, ich puste da trotzdem rein. Kann ich schiefe Töne machen? Wie ein junger Cowboy.
Genau, jetzt kannst du deine Dings mit Mundharmonika untermalen. Nur, darfst du nicht zu laut sein, nicht, dass er dann die Abmischung hier von dem Das ist dreckig. Das ist ein bisschen staubig, ja. Ich benutze sie ja nicht oft, die Mundharmonika.
Diese Mundharmonika aus dem Jahre 1800, die ist ja schon Plastik.
Da habe ich eine Anekdote mitgebracht. Ich habe gedacht, ich erzähle das so anekdotisch. Meine Erfahrungen im Wasteland. Und zwar bin ich auf eine kleine Siedlung gestoßen, innerhalb einer Stadt, namens Good Neighbor. Und da ist mir auch was passiert, womit ich nicht gerechnet hatte. Nämlich, ich bin sehr glaubwürdigen Figuren begegnet. Und zwar fand ich den interessantesten Aspekt, also Good Neighbor ist so eine separate kleine Community, könnte man sagen. Die haben ihre Beziehungen zu den anderen unterschiedlichsten Gruppierungen in dieser Welt und haben auch einen Anführer und sowas, dem sie folgen. Und alles ist so ein bisschen, es hat mich sehr stark erinnert an so diese so Filme wie Goodfellas oder The Godfather, auszugsweise. Weil man dann hinabsteigt in eine alte U-Bahn-Station und dort ist eine Bar. Und in dieser Bar ist... Nein, nicht so eine Bar. Sondern eher so eine Jazz-Bar. Eher so eine... Tss, tss. Das ganze Jazz kannst du mit der Monika ja nicht machen.
Ja, das auch gerade. Das klingt eher wie so ein...
Und da ist dann so eine Sängerin, die sich auf der Bühne räkelt und so Jazzmusik macht. Und dann bekommt man vom Barkeeper so einen Auftrag irgendwie in so... In den Häusern, die rundrum liegen, da so Auftragsmorde könnte man nicht sagen, aber die Häuser quasi zu räumen von so Triggermen, die auch alle so Anzüge tragen und Hüte und so eine alte, weißt du, diese Waffen mit so einem...
Mit so einem Rundlauf.
Mit so einem runden Teil unten dran, wo das Magazin drin ist. Und, Gott. Und das war eine sehr schöne Erfahrung. Good Neighbor in Fallout 4. Und ich glaube, dass ich habe ja gesagt, Fallout 4 ist ein sehr dröges Spiel. Und jetzt ist es aber auch so, dass dann gibt es auch immer wieder diese Momente, wo mir echt gute Geschichten passieren. Auch durch dieses ganze emergente Spielen. Ja, dass einfach irgendwie du in Situationen gerätst oder dann irgendwie dich ein riesiges Monster jagt und du rennst vor dem Monster weg und das Monster folgt dir genau in so eine Siedlung von irgendwelchen Supermutanten und zerfleischt dann da die Supermutanten und sowas. Ja. Alles solche Sachen. Diese Open-World-Sandbox-Dynamik, die es manchmal entfaltet, die es dann doch irgendwie wieder echt toll machen. Und deshalb, ich bin bei Fallout 4 nach wie vor, ich bin so hin und her gerissen, was dieses Spiel angeht. Das ist Wahnsinn. Habe ich selten erlebt, dass ein Spiel mich gleichzeitig so gelangweilt und so fasziniert hat. Also wirklich.
Ja, aber ist ja auch das Wasteland. Ich habe übrigens noch was Zweites gespielt.
Ja.
Ich habe ja gesagt, ich habe noch Journey angefangen. Soll ich noch kurz einen Moment über Journey sprechen? Oder
wenn du möchtest.
Und zwar muss ich sagen, ich bin halt auch echt dann eingestiegen. Ich habe ja Journey vorher nicht gespielt. Ich habe es ja nur mal kurz bei dir gesehen. Und es war halt echt schön. Vor allem habe ich dann auch direkt jemanden getroffen, beziehungsweise mehrere Leute getroffen, die ich dann angepinkt habe. Also man kann da ja pingen, also so ein Geräusch machen. Laute Pings und lange Pings und so ganz viele kleine hintereinander. Und es war eigentlich echt schön. Ich habe mich dann auch so ein bisschen schlecht gefühlt, als ich mich dann ausgelockt habe. Und ich bin auch sehr gespannt.
Ja, erzähl ruhig weiter.
Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt irgendwas machen. Nö, ansonsten finde ich halt auch die Darstellung von der Geschichte, wenn insofern es denn eine Geschichte hat, aber du hast ja immer so diese kurzen Szenen, wo du auf diesen großen weißen... Ich nenne sie momentan noch die Journeys, weil also die Figur hat ja keinen Namen. Und ich sage mal, guck mal, da ist mein Journey oder da ist ein anderer Journey. Und dann gibt es auf jeden Fall diesen großen weißen Journey.
Ich nenne die Traveler.
Oder ja, es kommt ungefähr aufs Gleiche raus. Ein anderer Reisender. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil du ja nur so Bilder gesehen hast und das leuchtet dann auch immer so auf. Und ja, es hat so was Schönes, Meditatives. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt noch weitergeht. Danach spiele ich... Vielleicht, weiß ich noch nicht. Assassin's Creed fertig. Ja, danach spiele ich, glaube ich, Assassin's Creed
dann halt fertig. Das ist erstmal ein Kulturschock. Assassin's Creed, das spielst nach The Last of Us und Journey.
Naja, den habe ich ja quasi jetzt auch. Ich glaube, ich habe da nicht so viele Probleme mit. Ich lese auch meistens Bücher hintereinander, so dass ich sage, okay, jetzt bin ich mit dem fertig und dann lese ich direkt was anderes und dann kann das auch komplett wechseln. Ich habe gerade die Schatzinsel durch.
Tobi, wir sind ja nicht im literarischen Quartett, so sehr ich es mir auch wünschte manchmal. Aber, das war's, oder? Mit den Sachen, die wir gespielt haben. Ich habe auch erstmal nichts weiter gespielt.
Also ich habe es ja auch nur kurz angespielt. So.
Die Pixel-Diskurs-Presseschau. Wir schauen uns die Artikel, interessante Artikel aus der vergangenen Woche an. Soll ich mal kurz anfangen? Weil letztes Mal hast du, glaube ich, angefangen.
Ja, ich fühle mich ein bisschen konditioniert. Ich krieg Durst, wenn du die Pixel-Diskurs-News...
Weil du immer dann einen Schluck trinkst, wenn ich...
Ja, wahrscheinlich.
Wenn ich gerade die Klaviermelodie mache. Die Klammer. Und zwar habe ich einen Artikel mitgebracht von dailypad.de. Vivian heißt die Autorin scheinbar. Vivian R. Einfach nur. Der Artikel heißt Barrierefreies Spielen. Und Vivian schreibt darüber, dass also... sie schreibt hauptsächlich über Pokémon Go. Das ist sozusagen das, worauf es hinausläuft. Und sagt aber, fasst aber erstmal zusammen, also dass digitale Spiele sehr wichtig sind für Leute, die eine Behinderung haben, können zumindest sehr wichtig sein, weil sie ihnen ermöglichen, soziale Kontakte zu knüpfen. Und beim Knüpfen dieser sozialen Kontakte kann die Behinderung erstmal komplett ausgeblendet werden. Ja? Weil du halt eben in einem Online-Chat, wenn du Battlefield zusammenspielst, dann spielt es keine Rolle, ob du im Rollstuhl sitzt oder nicht. Ja? Du hast also dieses Stigma, was irgendwie erstmal in den Hintergrund gerät. Darüber können auch Leute, die vielleicht Probleme haben, das Haus zu verlassen oder sowas, an gesellschaftlichen Ereignissen teilhaben online. Sie können Welten erkunden, ja, digitale Welten erkunden. Und deshalb sagt sie, ist Barrierefreiheit in Games sehr, sehr wichtig und kann auch mit kleinen Optionen schon ermöglicht werden. Zum Beispiel, wenn es Einstellungen für Leute, die eine Farbenblindheit haben, gibt. Oder Untertitel für Hörgeschädigte. Oder zumindest die Möglichkeit, eine freie Tastenbelegung zu ermöglichen. Es gibt darüber hinaus, sagt sie, auch alternative Controller, sodass man die Eingabe mit Füßen oder mit dem Mund tätigen kann. Gibt es auch einige Leute, die das machen, gibt es auch Streamer, die man sich anschauen kann. Und sie sagt dann allerdings über Pokémon Go, Zitat, beim Pokémon Go-Hype mitzumachen ist für Menschen mit körperlichen Behinderungen schwierig. Schon ein Smartphone zu bedienen, während man einen Rollstuhl schiebt oder sich mit Gehhilfen bewegt, ist kompliziert. Manche sind auf Hilfe angewiesen, um ihr Haus überhaupt verlassen zu können. 10 Kilometer zu gehen, um ein Ei auszubrüten, rutscht dann schnell in den Bereich des Unmöglichen. Sie sagt also, bei Pokémon Go ist die Inklusion ausgesprochen schwierig. Es gibt Möglichkeiten zu cheaten, indem man irgendwelche GPS-Sachen, also irgendwie so Fake-GPS-Daten da verwendet und so. Aber das ist auch nicht so gut. Dann ist man halt irgendwie ein Cheater, könnte man sagen. Es gibt da fast keine Möglichkeiten, sagt sie, um das Spiel inklusiver zu gestalten. Sie kommt also mit keinen guten Ideen diesbezüglich um die Ecke, sondern endet stattdessen in einem Appell an Entwickler und sagt, dass es gut wäre, wenn Entwickler sich frühzeitig Gedanken machen über die Möglichkeit der Inklusion. Nummer 2.
Ja, ich habe eine etwas ältere News, weil sie vom 6.9. ist, aber ich fand sie dennoch aktuell bzw. wichtig. Und zwar schrieb Markus Dittmar in dem obligatorischen Superlevel-Beitrag hier in unserem Podcast, ist ja wie der Rainer Siegel-Witz immer.
Der kommt später noch.
Der kommt später noch, sehr gut. Genau, also hier unsere obligatorische Superlevel-News. Und zwar hat, jetzt wollte ich schon Rainer Siegel sagen, Markus Dittmar über zweite Chancen von Videospielen, also nicht in Videospielen, die kennen wir ja alle, wir können nochmal resetten, aber für das Spiel selber ist der Release und quasi die erste Version, die rauskommt, besonders wichtig. Also ich dachte da auch an sowas wie zum Beispiel Assassin's Creed Unity, was ich jetzt zum Beispiel demnächst dann auch wieder weiterspiele, was immer noch auch für mich so diesen Stigma hat von, das, als es rausgekommen war, ist es schon ganz schön verbuggt gewesen. So, und genau, und Markus Dittmar nimmt sich dem Thema des Videospiels Slain nochmal an. Und zwar war es bei Slain so, das ist so ein, also wurde über Kickstarter finanziert und es erinnert sehr stark an Castlevania, falls du das kennst.
Ja.
Oder unsere Zuhörer, also man ist in so einem Schloss unterwegs und in Castlevania
ist ganz, ja, ein,
genau,
Begriff,
ja. Hast du ja früher Dracula irgendwie gesucht und so weiter, also so ein Hack and Slay, Side-Scroller, alte Optik.
Metroid Mania nennt man das, glaube ich, mittlerweile.
Ja, genau, das kann sein. Genau, aber er hat sich quasi anhand des Spiels nochmal darüber Gedanken gemacht. Und zwar haben die nämlich bei Slain Folgendes gemacht. Die haben das nochmal später, nachdem die Firma um Slain auch noch so ein bisschen zusammengebrochen ist, nach dem ersten Release, haben die das nochmal als zweite Version auf den Markt rausgebracht, mit einer verbesserten Version, und haben auch die Erstkäufer mit einer zweiten Version noch so ein bisschen versucht zu entschädigen, also mit einer zweiten Kopie. Und die wirkliche Aufmerksamkeit oder Besprechung der neuen Version gab es dann aber an der Stelle nicht. Also es gab quasi die erste Möglichkeit, du hast das Spiel rausgebracht, es ist halt am Anfang nicht wirklich spielbar gewesen und hat halt keine guten Kritiken bekommen und dann ist es halt in der Versenkung verschwunden und dann haben die sich dem Ganzen nochmal angenommen und da hast du dann aber quasi so diesen Effekt dann feststellen können von, es gibt halt diese eine Chance und die zweite halt nicht und was er macht, ist so ein bisschen den Appell oder das Gedankenspiel darum, wie wichtig eigentlich eine zweite Chance für Spiele sein könnte oder wie sehr quasi diese erste Chance halt wichtig ist und die zweite bekommst du eigentlich gar nicht, sondern musst beim Release musst du quasi punkten, ansonsten.
Ja, aber ich finde das irgendwie auch. Der erste Gedanke, den ich dazu habe, ist, dass dieses Insistieren auf der ersten Chance hat auch was Gutes. Weil es nämlich bedeutet, dass Leute, die, also dass Entwicklerstudios sich tunlichst darum bemühen sollen, ihr Spiel in einen fertigen, akzeptablen Zustand zu bekommen, wenn sie es dann veröffentlichen und im Zweifelsfall dann lieber sagen, okay, im Zweifelsfall verschieben wir es lieber oder wir, was ich auch gut fände, wenn die Ankündigungskultur von Spielen, ja, wir sprechen ja wahrscheinlich gleich noch über Final Fantasy, wenn die sich ein bisschen verändert, dahingehend, dass man sagt, wir kündigen Spiele später an, wenn wir wissen, okay, das, und dann kann immer noch was passieren, dann kann man das nochmal verschieben, das ist kein Problem, aber irgendwie zu sagen, man kündigt jetzt ein Spiel irgendwie ein Jahr, bevor es rauskommt, an, ja, und hypt dann auf dieses Datum hin. Und dann letztendlich kommt dann irgendwie so ein unfertiger Käse dabei rum. Dann finde ich, ist es schon berechtigt, auch dass die Kritiken entsprechend negativ ausfallen.
Da so ein bisschen als Gegenantwort auf das, was du jetzt gerade gesagt hast. Und zwar hat er geschrieben, Videospiele sind im Vergleich zu anderen Unterhaltungsmedien oft nur als Momentaufnahme greifbar. Ihr beständiges Potenzial zur Verbesserung, Verformung und ihre Fähigkeit zum steten Wachstum machen sie einzigartig, doch wird diesen Attributen in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung kaum Rechnung getragen. Die Chance auf einen guten Ersteindruck will genutzt werden. Ansonsten Brandmarken, miese Wertungszahlen, die eigene Stirn bis in alle Ewigkeiten. Also ich dachte da zum Beispiel auch, ich weiß nicht mehr, wie der Titel genau hieß, aber gab mal ein Vampire-Spiel. Also es gab ein Vampire im Mittelalter und ein Vampire in der Neuzeit. Mhm. Und das im Mittelalter.
Gibt auch ein neues wieder.
Kann sein, genau, auf jeden Fall habe ich das in der Neuzeit, habe ich mir damals gekauft und das wurde halt auch in der GameStar damals total zerrissen und dann gab es aber halt später, als ich das gekauft habe, eine Version, die war halt gepatcht und das war ein, weil es kein überragendes Spiel, aber es war ein gutes, solides Rollenspiel, was man spielen konnte, was auch Spaß gemacht hat und genauso denke ich halt auch bei so Spielen wie Assassin's Creed Unity, so wenn man es dann später dann wirklich dann nochmal als eigen, also unabhängig von diesem ersten Stigma, dass ja, das war total verbuggt, du hast irgendwie NPCs gesehen, da hast du nur noch die Münder und die Augen gesehen. Also klar, hast du auf einer gewissen Art und Weise recht. Es wird halt irgendwie unfertiger Müll ja teilweise auch auf den Markt geworfen oder auch Sachen, die fertig sind, aber die irgendwie so dann inhaltlich halbfertig sind. Also gerade bei Assassin's Creed, bei der Reihe ist es ja so, die schmeißen so monatlich bald einen neuen Teil raus.
Jeden Monat ein neues Spiel.
Weil man kann ja irgendwie einfach chronologisch durch die Zeit gehen und dann schmeißt man einfach immer den gleichen Käse, nur irgendwie mit Konstantinopel, als nächstes nehmen wir irgendwie Ägypten, dann spielt das nächste irgendwo in Berlin. So das ist ja so, kannst du immer was Neues machen. Aber da ist ja das Problem, da hast du dann halt so inhaltlich unausgegorenen Quatsch. So, also da auf der Ebene hast du schon recht, aber ich finde, gerade wenn man ja die Möglichkeit hat, das Spiel noch weiter zu verbessern, dass man das dann nicht nutzt, weil man halt irgendwie weiß, ja gut, es lohnt sich nicht, weil wir haben halt so für dieses Spiel das Stigma halt schon drin, brauchen wir nicht.
Also ich finde, es ist schon bei so Titeln wie jetzt MMORPGs oder generell Online-Spielen, ja, da lohnt sich das, sich das länger anzuschauen, bevor man da eine Rezension zuschreibt und dann zu sagen, okay, na, jetzt kann man sich eine fundierte Meinung dazu bilden, weil einfach Leute auf den Servern sind, weil man es aktiv jetzt gespielt hat für eine Weile. Man hat auch die Community, die Entwicklung der Community muss ja bei solchen Spielen auch mit berücksichtigt werden. Weil ein gutes MMORPG, das kann noch so toll von seinen Mechaniken sein und von seiner technischen Realisierung, ist überhaupt nichts wert, wenn es kaum Leute spielen oder wenn die Leute, die es spielen, alles so The Red Pill sozialdarwinistische Vollhonks sind. Ja? Und deshalb glaube ich, das ist schon, also gerade bei diesen Einzelspielererfahrungen wie, nehmen wir mal Uncharted. Da fände ich es seltsam, wenn man sagt, man macht jetzt, okay, dann kommt dann ein Patch raus, da wird dann ein bisschen was gepatcht und sowas, dann überdenkt man diese Rezension nochmal. Die Rezension ist quasi, bedeutet, zum dem Zeitpunkt, als sie geschrieben wird, wurde es genau so betrachtet. Und wenn es dann tatsächlich nochmal signifikante Änderungen gibt, dann könnte man vielleicht darüber nachdenken, ob man dann vielleicht als Publisher oder als Entwicklerstudio darum wirbt, zu sagen, schaut euch das nochmal an, wir haben irgendwie da Änderungen gemacht, Änderungen vorgenommen und das Ganze funktioniert jetzt wesentlich besser, ja. Und dann kann man sich vielleicht darum bemühen.
Das läuft dann wie bei Apple. Du bringst eigentlich das gleiche Produkt raus, No Man's Sky 3, das ist gar kein eigentliches neues Spiel, sondern es ist einfach nur die dritte Version der Verbesserung.
Ja, guck mal, bei No Man's Sky war es auch so.
Dies ist das beste No Man's Sky, was wir je rausgebracht haben.
No Man's Sky kannst du ja auch nicht, da war es ja auch so, dass man das nicht rezensieren konnte vor dem Tag der Veröffentlichung, weil der Day-One-Patch, der rauskam, so groß war und das Spiel so entscheidend beeinflusst hat, dass das nicht möglich ist. Ja. Und jetzt ist es aber dann so, dann muss es auch, also der Tag, der Veröffentlichungstag, da sind ja dann, es gibt ja Leute, die sind gespannt auf so ein Spiel, die wollen sich das auch überlegen, ob sie sich das zulegen oder nicht. Und die müssen das hier irgendwo dran festmachen. Und dann kann man sagen, zu dem Zeitpunkt wird es dann halt so bemessen. Wenn es signifikante Änderungen gibt, würde ich auch sagen, aber da müssen sich dann halt wirklich Entwickler und Publisher drum bemühen, weil es sozusagen auch deren, eine Unzulänglichkeit ist, die ihnen zuzuschreiben ist, dass das Spiel halt nicht funktioniert, wenn es rauskommt.
Ja, und das, was er halt so ein bisschen als Metapher angebracht hat, war, also wenn man Spiele als Kunst versteht und quasi der Release die Ausstellung ist, dann ist halt das, was wir häufig erleben, dass man halt ein unfertiges Kunstwerk irgendwo schon in die Ausstellung stellt und dass anhand dessen das gemessen wird. Und das, was er noch sehr schön zum Abschluss geschrieben hat, weil dann kann man diese News vielleicht auch nochmal entweder zu einem eigenen Podcast machen oder ihr könnt das gerne in den Twitter-Kommentaren und Facebook und so weiter kommentieren. Und zwar hat er geschrieben, im Falle von No Man's Sky ist zu erwarten, dass die finalen Pinselstriche erst nach seiner Ausstellung gesetzt werden. Und vielleicht entsteht so irgendwo im luftleeren Raum am Ende doch noch das Meisterwerk, das einst versprochen wurde, bevor es an seinen überholten Urteilen direkt wieder erstickt wird.
Nummer 3. Ich habe einen Artikel von Kotaku mitgebracht. Von Luke Winky. Der Titel ist Overwatch Heal Slots Turn Playing Support into an Erotic Experience. Es gibt eine Community bei Reddit, die haben ja immer, ist immer R und ja. / Heel Sluts. Da tauschen sich Menschen über einen ganz spezifischen Fetisch aus, oder nein, ich sag mal so, ja, doch, ein ganz spezifischer Fetisch könnte man sagen. Ein Fetisch, den sie nämlich in Computerspielen ausleben, und zwar hauptsächlich in Overwatch von Blizzard. Es ist nämlich so, dass also, da kommen quasi in dieser Reddit-Community Leute zusammen, die einen sadomasochistischen Fetisch haben, die entweder sexuell sehr unterwürfig sind oder sexuell sehr dominant sind und sozusagen darauf stehen, andere zu kontrollieren und zu erniedrigen. Und die kommen dort zusammen und es funktioniert dann so, dass man in einem Spiel, das wäre quasi das, was Heal Sluts sind, ja, die nennen sich so Heal Sluts, die spielen quasi Heiler- und Support-Rollen, zum Beispiel jetzt bleiben wir mal bei Overwatch, und machen dann irgendwie ein Graffiti scheinbar an die Wand sprühen, posieren sich dann unterhalb dieses Graffitis und warten dort, bis ein Tank oder halt eine Angriffsklasse vorbeikommt und der quasi dieses dekodiert, als das ist eine Heal-Slut sozusagen, und dann genau spielen die beiden sozusagen zusammen.
Ach, Heal.
Heal.
Wie heilen.
Heilen, ja, ja.
Ich dachte die ganze Zeit an Heal.
Nein, Heal Sluts.
Ah.
Also Heilschlampen, könnte man sagen.
Gott.
Und dann ist es so, dass die unterwürfige Person spielt die Support-Rolle, die Heiler-Rolle und sorgt dafür, dass der Tank immer quasi genug Munition, genug Lebenspunkte zur Verfügung hat, ja. Und der Tank währenddessen erniedrigt diese als Support spielende Person, die Heal-Slut sozusagen. Und beide ziehen halt eben eine gewisse sexuelle Lust daraus, mit der eventuellen Möglichkeit von Anschlusskommunikation auch nach dem Spiel. Wenn man also eine gute Erfahrung hat und man sagt so, ja, wenn einem das gefällt, wie man dort erniedrigt wurde, oder wenn es einem gefällt, wie man die Person erniedrigen konnte, wenn die Dynamik stimmt, ja, die Dynamik dieses Rollenspiels, was es ja im Grunde ist dann, dann trifft man sich danach noch weiter in irgendwelchen Chats oder Skype oder was auch immer. Und das Besondere dabei ist eben, dass also ausgerechnet ein so auf Jugendfreiheit bedachter Titel wie Overwatch für diese Praxis genutzt wird. Das ist, müsste man sich genauer anschauen, warum ausgerechnet Overwatch, weil es ja eigentlich in vielen Shootern diese Dynamik, ich vermute mal, es kommt von den spezifischen Charakterzeichnungen in Overwatch, die ja teilweise auch durchaus sexualisiert sind. Und da kann man halt dann sehr viel noch reininterpretieren. Es gibt nicht so viel Geschichte, ja. Und ich glaube, das macht das sozusagen anschlussfähig für diesen Fetisch. Also auf kotaku.com, ihr findet den Link immer in den Shownotes, gibt es einen kleinen Artikel dazu. Und ansonsten, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch einfach auch auf Reddit r/heelsluts umschauen und einfach mal anschauen, wie das funktioniert. Ich finde das ganz interessant. Nummer
3.
Das war doch jetzt Nummer 3. Ich habe angefangen, dann hast du eine. Habe ich angefangen?
Stimmt.
Jetzt Nummer 4.
Ja, und zwar eine kurze News von Final Fantasy 15. Gibt es einen neuen Trailer, der auf der Tokyo Game Show 2016 präsentiert wurde. Ja, ich weiß, du bist nicht so gehypt wie ich.
Ich bin überhaupt nicht gehypt.
Ich schon. Also gehypt würde ich eh nie sagen, weil ich eigentlich auch schon immer noch so diesen kritischen Blick mit dabei habe. So, ja, okay, ich sollte es dann erstmal spielen. Bevor ich halt irgendwie sage, oh, das wird so gut. Sondern also ich finde, bis jetzt spricht es mich an, weil es halt nicht so diesen übertriebenen, bunten Look hat, sondern so diesen, das, was ich auch an 7 und 8 schon mochte. So die Figuren tragen schwarz. Also ein paar haben sich ja schon darüber aufgeregt, sie sehen aus wie eine Boyband, weil sie dann vor allem über die Frisuren sich nochmal unterscheiden. Und es sind ja auch 4 Jungs, die da dargestellt werden. Und dieses Mädchen im weißen Kleid, die aber nochmal so ein bisschen abgesetzt in den Trailern immer dargestellt wird. Aber man sieht im Trailer schon mal irgendwie so ein bisschen, worum es geht. Also es scheint darum zu gehen, dass der alte König irgendwie abgetreten ist. Man ist ein Prinz.
Es gibt ja auch diesen Film.
Genau.
Diesen Film dazu.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Ich glaube, der ist dafür da, um sozusagen in diese Welt einzusteigen.
Das kann sein, den habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Aber jetzt nur rein am Trailer, da hat man schon mal ein bisschen mehr erfahren als in den Trailern, die davor waren. Aber ich würde sagen, guckt ihn euch einfach selber an, dann sparen wir hier Zeit.
Nummer 6, oder?
Ja.
Und zwar, dieses Mal jetzt Rainer Siegel.
Auf 5?
Pikt.de, also PIQD.de, hat Rainer Siegel einen ganz kurzen Artikel gepostet. Ist Spielejournalismus korrupt? Bei dieser Seite kann man sich sicher sein. Und zwar stellt er da eine Satire-Seite vor, mit dem Titel BoxQuoteFactory.com. BoxQuoteFactory.com. Einfach mal anschauen. Das ist eine Satire-Seite, die sozusagen diesen Vorwurf der Korruption im Games-Journalismus und sowas ein bisschen auf die Schippe nimmt, aber auch den Games-Journalismus selbst. Sie sagen von sich selbst, das haben sie ganz am Anfang, da ist quasi an der rechten Seite so ein Disclaimer, und da sagen sie ganz klar, wir sind 100% korrupt. Bei uns gibt's nur sozusagen 10 out of 10 Wertungen. Ja? Alle Spiele, die wir reviewen, alles 10 von 10. Und ja, wie bei halt eben Satire, das so üblich ist, gibt es eben auch frappierende Ähnlichkeiten zu ernst gemeinten Gamesportalen. Ich habe die Seite hier gerade auf und da sieht das hier, so sieht das aus. Das ist quasi, sieht aus erstmal wie ein ganz normales Gamesportal, nur dass da steht, your ad could be here. Und dann sagen sie auch ganz klar, hier ist zum Beispiel, ich lese mal was vor. We give all games a score of 10 out of 10. We only review games that were provided to us, advertised on the site, or made by a company we want to work with. All content is positive, brief, and unresearched. There is no room in this industry for criticism or death. Und dann fand ich auch, schön fand ich, haben sie einen Artikel, One Question Interview. Chris Remo of Campo Santo, das sind die Leute, die Firewatch gemacht haben. Und das ist ein Interview, das besteht nur aus einer einzigen Frage. Und da fragen sie, BoxQuote Factory, could you have done more to communicate to the player that they do not control a silent protagonist with a chatty buddy named Henry lingering directly behind them at all times? The story would have made way more sense if I had realized this before my third playthrough. Und die Antwort darauf, your initial interpretation was correct. Das ist also, ist wirklich eine ganz gute Seite. Kann ich nur empfehlen. Rainer Siegel empfiehlt sie auf Pikt. Wir empfehlen sie im Pixel-Diskurs-Podcast. Das war gut, ne? Und genau,
Boxquote Factory. Was ich dazu lustig finden würde, wäre, wenn solche Spiele wie Saints Row oder die South Park-Teile dann mit dieser Werbung, mit dieser Wertung werben. 10 out of 10. Box.
Hast du noch was?
Ja, ich habe noch kurz Netzwelt.
Nummer 7.
Netzwelt Darius Schusil meldet am 13.09. Das PS4 Firmware Update 4.0 ist da.
Hast du es schon angeschaut?
Nee.
Ich schon. Das ist ganz gut.
Ich habe nur die News heute noch gefunden und fand das eigentlich ganz spannend. Vor allem nochmal mit dem Verweis, den er macht, dass, also in dem Artikel hier auf Netzwelt, dass die PS4 da auch nochmal auf HDR, also es gibt diese HDR-Funktion, die kommt mit dem Update 4.0 für alle PS4-Konsolen. Genau, da hat er auch nochmal auf die PS4 Pro verwiesen.
Man kann das jetzt,
fand ich ganz spannend.
Man kann Ordner erstellen jetzt.
Genau, stimmt das auch.
Man kann auch, und das finde ich besonders toll, finde ich, dass es so ein, das Menü, wenn du den PlayStation-Button gedrückt hältst, das nimmt jetzt nicht mehr den ganzen Bildschirm ein, sondern nur noch die Hälfte. Das ist so an der Seite, klappt das quasi auf, pausiert das Spiel oder welche App auch immer gerade läuft und dann klappt so ein Seitenmenü auf und von da aus kann man dann die Konsole runterfahren oder in diesen Rest-Mode schicken. Man kann auch, und das finde ich sehr praktisch, weil ich höre ja auch immer Musik über die PS4, seitdem ich meinen Plattenspieler verkaufen musste. Entschuldigung. Also, ich höre auch immer Musik über die PS4 und zwar über Spotify. Und da ist es dann so, dass du von diesem Seitenmenü aus direkt auf Spotify zugreifen kannst und kannst dann halt eben Sachen pausieren und sowas. Das ging vorher auch schon so grob. Man kann es nicht direkt, konnte es nicht direkt daraus starten, aber grob geht's. Und ja, praktisches neues Update.
Ja, es wurde auch die auf Twitter geteilten Videos dürfen jetzt 140 Sekunden lang sein und man kann sich den Online-Speicher, den verbrauchten, mach ich gar nicht, auf PS Plus anzeigen. Ich wusste gar nicht, dass es geht, dass man über PS Plus Sachen speichern kann online.
Das ist doch eine der Hauptfunktionen, die Cloud-Save-Geschichte.
Nee, mir ging es eigentlich nur um die Spiele, die ich umsonst kriege.
Nein, das ist eigentlich, wenn du das hast, dann würde ich dir unbedingt raten, das zu aktivieren, weil dadurch hast du nämlich die Möglichkeit, dass deine Spiele, also deine Speicherdaten automatisch in die Cloud hochgeladen werden. Und wenn du mal, du nimmst irgendwann mal eine andere Konsole oder du bist bei jemand anderem, kannst du theoretisch deine Speicherdaten ganz leicht von der Cloud runterladen auf die lokale Konsole.
Voll gut. Ich habe nämlich einen PS Plus Schutz. Ich dürfte nämlich sogar, einen Plus Schutz.
Also Plus Schutz.
Ein Versicherungsplus-Schutz. Genau, ich dürfte nämlich sogar meine Konsole mit an den Strand nehmen und sie in die Nordsee schmeißen, damit schwimmen gehen und wieder zurück.
Was du demnächst vorhast.
Nee, aber ich fand das ganz gut, weil ich mir auch dachte so, dann habe ich auch beim Controller keine Angst, dass ich irgendwie zu heftig draufhaue. Meine Freundin meinte nämlich öfters, lass das, du machst den Controller kaputt, wenn ich halt irgendwie gerade so eine Quicktime-Szene habe. Ich habe quasi einen Quicktime-sicheren Versicherungsschutz für meine PlayStation.
Nummer 8. Wer kennt das nicht? Sehr oft, also mir ist es schon sehr oft passiert, dass ich habe ja so ein Bücherregal hier im Flur stehen und da stehen dann die ganzen WASDs, die ich habe, ja? Also das WASD-Books sein. Und dann ist es so, dann greift man das Bücherregal, um sich so eine WASD rauszunehmen und auf einmal bricht alles zusammen, ja? Eine WASD kippt um, stößt die nächste um, die ganzen Bücher fallen und man wird begraben, ja? Mein Bücherregal ist ja höher als ich, wird begraben von einem Schwall, könnte man sagen, von Büchern. Dafür gibt es jetzt die ultimative Lösung, nämlich den WASD-Schuber. Eine kleine Box, wo man die WASDs reinstellen kann. Warum erwähne ich das? Weil es eine Kampagne gibt auf startnext.com/WASD-Schuber. Da könnt ihr dieses Projekt unterstützen. Die haben da auch ein schönes Video gemacht. 915 € sind schon erreicht von dem Funding-Ziel von 2.500 €. Und dann bekommt ihr einen WASD-Schuber. Tu etwas gegen umfallende WASDs. startnext.com/WASD-Schuber. Das war's für die Presseschau, glaube ich, ne?
Ja, eigentlich schon.
das Thema der Woche. Wir sprechen heute... Was? Wie?
Das machen wir jetzt immer.
Mit der Monika. Das Thema der Woche ist Game Shame. Game Shame haben wir uns im Kolloquium, Game Studies Kolloquium an der Philipps-Universität in Marburg vorgenommen, dieses Thema. Einfach aufgrund dieser alltäglichen Erfahrung, wir hatten das ja auch im Teaser so ein bisschen thematisiert, könnte man sagen.
Visuell dargestellt,
ja. Spielen findet ja jetzt auch mit durch Pokémon Go ein bisschen im öffentlichen Raum wieder statt. Und da ist mir häufiger passiert, dass Leute an mir vorbeigelaufen sind oder auf mich zugelaufen sind. Man hat gesehen, dass sie Pokémon Go gespielt haben. Und als ich dann auf ihrer Höhe war, haben sie schnell das Smartphone weggesteckt. Ja? Weil sie sich einfach vielleicht gedacht haben, dass ja das Spielen eigentlich was ist, was man nicht so zeigt, dass man das macht. Da ist irgendwie so eine gewisse Scham mit verbunden. Ich habe auch ein paar Artikel dazu gefunden, die ich dann gelesen habe von Robert Glashütten. Da gibt es da einen, den kann ich auch in die Shownotes packen. Und ist dir das schon mal passiert? Hast du dich schon mal für das Spielen geschämt?
Also zu der Pokémon-Go-Geschichte kann ich sagen, ich habe mir ja das Handy von einer Kollegin mal ausgeliehen und habe das mal so für eine Stunde lang konnte ich das spielen, so zwischen Arbeit und Universitätsbibliothek. Das ist so 2-3 Kilometer sind das ja schon, so in der Innenstadt. Und was mir eigentlich eher dabei unangenehm war, war nicht das Spielen selber, sondern dass ich ja die Kamera von dem Handy also in die Gegend halte und so. Und er hält es ja auch irgendwann mal relativ lange auf einen Punkt, um das Pokémon zu fangen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die Leute nicht wissen, was ich eigentlich gerade mache oder ich mir unsicher war, dass die Leute wissen, dass ich gerade spiele, also Pokémon, und nicht irgendwie in ihren Hausflur filme oder irgendwie während sie auf der Straße laufen, sie abfilmen. Also ich war jetzt auch auf dem Weg hierher, ist mir das auch passiert, dass eine Frau an der E-Kirche stand und in Richtung meiner Straßenseite halt ihr Handy hielt. Und ich habe mich auch erst gefragt, so filmt sie jetzt oder spielt sie Pokémon Go? Und da habe ich mir gedacht, ja, wahrscheinlich spielt sie jetzt Pokémon Go. Aber also da ist es halt, kann es auch nochmal einen anderen Grund haben. Aber fürs Spielen geschämt habe ich mich mal in der 5. und 6. Klasse. Ich habe ja gesagt, bei der Nostalgie-Ausgabe, dass wir Pokémon gespielt haben. Und zwar unter anderem auch in der Schule in der Pause. Weil da hast du dann einen anderen, Paul hieß er. Mit Paul habe ich dann Pokémon getauscht und gegen ihn gespielt und dann kamen irgendwelche Leute an und meinten so, was macht ihr denn da? Ihr habt ja eure Gameboys. Also allein den Gameboy mit in die Schule zu nehmen, war schon so ein Affront gegen unsere Mitschüler, wo ich mich auch damals gefragt habe, so, wo ist denn das Problem? So, ja, ihr seid ja voll süchtig und so, was spielt ihr denn da? Pokémon! So, das ist ja für Kinder. So, also das war, glaube ich, so eine erste Erfahrung. Und ansonsten würde ich, glaube ich, also es kommt drauf an. Also ich kenne halt Leute, da weiß ich, spielen auch selber. Aber so, ich glaube, ich würde jetzt nicht zum Beispiel irgendwo bei Leuten vielleicht irgendwie abends bei einem Wein, wenn ich da eingeladen bin, zum Grillen dann irgendwie anfangen, ja, am Wochenende habe ich übrigens The Last of Us gespielt. Und es war auch letztens so ein bisschen komisch, da hatten wir nämlich einen Menschen im Zug kennengelernt und er hatte uns dann erzählt, wie der Fallout 3 spielt. Es war so ein bisschen komisch, weil er dann erzählt hat, ich habe dann das und das gemacht und so. Und zwischendurch, also der Mensch ist Germanist und der konnte das auch so schön erzählen, was er bei Fallout 3 gerade für Erfahrungen macht und so.
Anekdoten aus dem Wasteland wieder.
Genau, wieder Anekdoten aus dem Wasteland und so wie er das erzählt hat, hätte das auch ein gutes Buch sein können, weil er dann auch irgendwie von dem, da gibt es ja diesen Typen, der auf diesem Turm sitzt und so und dann meinte er so, ja, es ist so ein bisschen so wie diese Kapitalisten, so während der Finanzkrise und so, die kriegen gar nichts mehr mit und so und der konnte das richtig schön rüberbringen. So, es war aber trotzdem ein bisschen komisch, also da habe ich mich auch so ein bisschen fremd geschämt, weil er die ganze Zeit über dieses Videospiel geredet hat. Das war dann komisch.
Und das auch vielleicht bei sich selber beobachtet. Ich habe das auch, ich glaube auch, dass es so ist, dass, also diese Schulerfahrung teile ich mit dir, in der Schule ein Außenseiter zu sein, weil man Spiele spielt, ja, das ist ein Gefühl, was mir durchaus vertraut ist. Und ich glaube auch, dass es schon noch relativ verbreitet ist, dass man eben an der Arbeit zum Beispiel, dass man eher darüber spricht, dass man irgendwie eine Serie geschaut, dass man House of Cards geschaut hat und so und vielleicht auch viele Stunden mit House of Cards verbracht hat, bevor man irgendwie erzählt, dass man, ja, weiß ich nicht, Fallout oder irgendwas gespielt hat.
Ja, oder du könntest dich ja auch in der Mittagspause, wird dich wahrscheinlich niemand ansprechen, oh, was machst du denn da, wenn du mit einem Buch da sitzt oder mit der Zeitung, aber wenn du PS Vita rauspackst, ich habe dich ja damals auch erstmal irritiert angeguckt, also in der Vorlesung, in der Logikvorlesung, wo man ja eigentlich krass aufpassen muss, sodass man auch alles mitkriegt, da habe ich auch erst gedacht so, jetzt, Oder die Konsole raus, wo du irgendwann spätestens meintest, so, ja, ist so ein bisschen wie Stricken. Ich kann währenddessen folgen, habe aber meine Konzentration irgendwie
auf was anderem. Ich muss da dazu sagen, ich muss es relativieren, weil ich natürlich üblicherweise in Vorlesungen das nicht mache. Die Logik-Vorlesung war eine Ausnahme, weil ich die Vorlesung einfach nicht sonderlich gut fand und deshalb nicht meine, also es deshalb unheimlich anstrengend fand, meine Konzentration die ganze Zeit darauf zu richten. Ansonsten natürlich bei Vorträgen und Vorlesungen mache ich das nicht, weil dann lenkt es mich schon ab. Nur wenn ich sozusagen, wenn es Sachen sind, die ich sowieso schon gelesen habe, die ich auch kenne, dann hilft es mir manchmal, mich zu konzentrieren. Also jedenfalls haben wir uns gefragt, wir haben ein paar Fragen uns aufgeschrieben im Kolloquium und haben die zu beantworten versucht. Die erste Frage war natürlich, wenn wir schon so ein Buzzword verwenden, ja fast schon so ein Buzz-Feature-Charakter hat das ja, Game-Shame, ja, so der Twitter-konformer Begriff, Hashtag Game-Shame, musst du natürlich erstmal irgendwie festlegen, was ist das überhaupt? Was meinen wir damit, wenn wir von Game-Shame sprechen? Und um das festlegen zu können, haben wir uns darauf geeinigt, was meinen wir, wenn wir von Schamgefühl sprechen. Es ist ja ein Schamgefühl. Und als Schamgefühl verstehen wir sozusagen das Fehlen einer Eigenschaft einer Person innerhalb von einer Gruppe, in der auf diese Eigenschaft großen Wert gelegt wird. Ja? Sodass ich mich beispielsweise dafür schämen kann, die Relativitätstheorie nicht zu verstehen, wenn ich mich im Umfeld von Physikern befinde, bei denen das Verständnis der Relativitätstheorie obligatorisch ist. Oder ich kann mich für mangelnde Schönheit schämen in einem Umfeld von Leuten, die außergewöhnlich schön sind. Sozusagen in einer Gruppe werden dann gewisse Eigenschaften als identitär markiert. Ja, das macht uns aus, das sind wir, die Leute, die diese Eigenschaft haben. Seien es Leute, die schön sind, seien es Leute, die die Relativitätstheorie verstehen, seien es Gamer, was auch immer. Ja? Mhm. Eine gewisse Eigenschaft, die man sozusagen festlegt als Wesensmerkmal der Gruppe, können auch mehrere Eigenschaften sein. Und wenn man sich in der Gegenwart dieser Gruppe befindet und man verfügt nicht über diese Eigenschaft, kann es zu einem Schamgefühl kommen. Ja? Und das ist natürlich immer ein soziales Gefühl, was in einer Ego-Alter-Relation einer Ich-Du-Relation entsteht. Und das Ergebnis davon ist eben, dass ich mich mitsamt meiner Ziele und Vorstellungen von geringerem Wert fühle als die anderen. Ich habe ein verletztes Selbstwertgefühl dann, weil ich das Gefühl habe, dass einfach meine Perspektive hat nicht den gleichen Stellenwert wie die Perspektive anderer. Meine Ziele sind nicht in gleichem Maße es wert, verwirklicht zu werden wie die anderer. Das ist ein Aspekt der Scham.
Ja. Ich habe gerade darüber nachgedacht, in dieser Schulsituation ist ja auch das Videospiele spielen auch ein Ausdruck von, ich suche mir jetzt alternative Strategien, diese Pause rumzukriegen. Dass das auch noch mit dazu kommen kann, also dass du diese eine andere Eigenschaft entwickelst, weil du die Eigenschaft, um zur Peergruppe zu gehören, nämlich halt irgendwie in der Schule möglichst laut und pöbelig zu sein, so war das jedenfalls bei uns, so, dann hast du mit dazugehört. Und wenn du aber quasi eher so der introvertierte Gamer oder jemand, der sich für Dinge interessiert und halt bei diesem Schulwettbewerb der Stärkeren halt nicht mitmachst, dass das ja auch dazu führen kann, also ich will das jetzt nicht so monokausal aufmachen, aber dass du dann andere Eigenschaften entwickelst, so wie du ja zum Beispiel bei den Physikern die Relativitätstheorie vielleicht nicht kennst, aber weil du dann einer anderen Peergruppe zugehörig bist, andere Eigenschaften, für die du dich dann in der Anwesenheit von den Physikern sogar auch dann für die, weil du hast jetzt von Sachen gesprochen, die ich nicht habe. Aber beim Game-Shame würde ich ja eigentlich sagen, schäme ich mich für eine Eigenschaft oder eine Tätigkeit, also Eigenschaft müsste ja in dem Moment sein, irgendwie spielt Videospiele, aber das ist ja eigentlich eine Tätigkeit, oder irgendwie interessiert sich für Videospiele, also irgendwie ein Genusswunsch, den ich habe, oder halt irgendwie ein Interesse, Hobby. Aber da habe ich ja was mit dazukommt und da fehlt mir ja nichts. Ja. Das was nach dem, was du jetzt gerade erzählt hast, da denke ich eher an sowas wie, wenn ich mich unter Gamern schäme, so, dass ich nicht die Eigenschaft habe, zum Beispiel zu wissen, was ein Final Fantasy ist.
Nein, ich vertrete eine andere Auffassung. Ich würde sagen, es ist das Fehlen von einer Eigenschaft. Was für Eigenschaften das spezifisch dann sind, dazu können wir gleich kommen, wenn wir uns fragen, warum schämt man sich für das Spielen?
Aber also ich denke aber, also da müssen wir das vielleicht auch nochmal abgrenzen, weil ich denke, bei dem Begriff ist mir nämlich vorhin auch sowas eingefallen wie Fat-Shaming und Body-Shaming
heißt es, glaube ich. Ja, dazu komme ich jetzt auch noch. Ich bin fertig mit der,
okay.
Erläuterung, was es ist.
Du hast so eine Pause, glaube ich, gemacht.
Ja, ich habe eine Pause gemacht.
Und ich habe kurz
nachgedacht. Also das war quasi die, so die Basisdefinition. Ein Schamgefühl, ein soziales Gefühl, Fehlen von einer Eigenschaft. Darüber können wir gleich nochmal reden, wenn wir darüber sprechen,
okay, warum ja, dann, man sich schämt.
Dann, aber dann kommen wir nämlich auf
die spezifischen Eigenschaften. Dann muss ich ja keine blöden Fragen stellen.
Dann kommen wir auf die spezifischen Eigenschaften zu sprechen. Klar ist auch, Game Shame ist etwas, also ein soziales Gefühl natürlich auch etwas, das durch eine Sozialisation überhaupt erst zustande kommen kann, weil Spielen natürlich ein Hobby ist. Es ist eine Leidenschaft und vor allem auch eine freiwillig ausgeübte Tätigkeit. Ja? Spielen ist immer eine freiwillig ausgeübte Tätigkeit. Es gibt natürlich auch da Suchtaspekte und sowas, aber das würde man auch dann wahrscheinlich nicht mehr so wirklich als Spielen kategorisieren. Diese Sache, dass es halt ein Hobby ist oder eine Leidenschaft, ist vor allem wichtig im Hinterkopf zu behalten, weil Game Shame natürlich zu unterscheiden ist von Dingen wie die Scham für mangelnde Schönheit, für auch mangelnde moralische Vorstellungen zum Beispiel, für eine gewisse sexuelle Orientierung oder für andere Phänomene, die auch häufig mit Scham in Bezug oder die häufig in Bezug mit Scham gesetzt werden. Ja? Die spielerische Leidenschaft ist auch nicht offensichtlich. Hautfarbe, Geschlecht, körperliche Behinderung, das sind Sachen, die sind offensichtlich, die kann man schlecht verstecken. Beim Spielen ist es natürlich so, das ist eine Leidenschaft, die muss ich nicht unbedingt nach außen zeigen. Ich kann das machen, indem ich irgendwelche T-Shirts trage oder indem ich im Zug Leuten, die ich kennenlerne, davon erzähle oder mit einer PS Vita da sitze. Aber es ist erstmal was, was nicht so an meinem Körper haftet wie meine Haut oder mein Geschlecht oder meine körperliche Behinderung. Und es ist natürlich auch, du wirst schon wieder, wenn du irgendwelche Gegenargumente hast oder sowas, dann immer her damit. Ach,
direkt.
Okay. Können wir ruhig,
ich dachte, ich
solange wir noch nicht, also erstmal, das ist erstmal nur Definition quasi.
Also ich würde dir, also ja, ich würde dir zustimmen auf dem Punkt, was halt irgendwie ästhetische Entscheidungen meiner Kleidung angeht. Ja, da kann ich mich dazu entscheiden, aber da habe ich ja auch irgendwie einen gewissen Geschmack, der dann dazu führt, dass ich mir dann solche T-Shirts vielleicht kaufe. Aber das kann ich ja auch immer noch mir denken, okay, das möchte ich aber jetzt trotzdem nicht so mit mir rumtragen. Aber was den Körper angeht, also du inkorporierst das Spielen ja schon. Also ob das weniger Sport ist, was du treibst, also ich will jetzt keine Klischees, oder mehr Sport, weil du eine
wie heißt Fußball das denn? Spielst zum Beispiel.
Nee, wie heißt das Spiel? Wie heißt also diese ganzen Kameras? Ich habe mir, ich habe
Wii und Move Kram, meinst
du jetzt? Genau, ich habe gerade irgendwie nicht Frosch auf der Zunge, sondern mir lag's auf der Zunge. Genau.
Frosch auf der
Zunge. Weil ich gerade mehr bei dem Punkt inkorporieren bin. Also dadurch, dass du ja schon spielst, machst du zum Beispiel ja, also wenn du auf der Couch sitzt, kannst du nicht hanteln oder so. Und dann macht es auf eine gewisse Art und Weise schon was mit deinem Körper auch.
Also, das stimmt. Aber das Ding ist natürlich, also ich würde auch da sagen, ein bisschen schwierig, weil du kannst ja auch zu einem anderen Zeitpunkt du kannst auch ein Profisportler sein und Videospiele spielen. Aber mein Punkt ist erstmal nur der, dass es dir nicht offensichtlich anhaftet, wie zum Beispiel deine Haut.
Ja, vor allem kannst du halt auch gewichtig sein, weil du Bücher liest und keinen Sport treibst, oder kannst halt auch muskulös sein und dann werde ich auch nicht sagen, aha, der Herr spielt also Move und so. Also ja, da hast du schon recht, aber das ist keine Auswirkung, also ja, es ist nicht sichtbar, aber es macht was mit unseren Körpern. Ob es halt nur mehr oder weniger Bewegung ist oder mehr Entspannung oder was auch immer. Aber
es macht was mit unseren Körpern. Es muss aber nicht notwendigerweise weniger Bewegung sein, weil kann ja auch sein, dass du
eine Stunde spielst,
dann
sag ich
eine Stunde laufen.
Will ich ja keine Klischees aufmachen.
Es ist natürlich auch wichtig, dass es immer aus einer sozialen Dynamik heraus entsteht und deshalb auch ein individuelles Moment hat. Nicht alle Leute schämen sich gleichmäßig. Ja, so ist das üblicherweise auch, das ist das auch bei Hautfarben und bei also körperlicher Behinderung. Es gibt Leute, die schämen sich für ihre körperliche Behinderung, es gibt Leute, die schämen sich nicht dafür. Und genauso ist es auch bei der Game-Shame, ja, wenn wir diesen Begriff so verwenden jetzt einfach mal, sondern es hängt immer mit der Verfasstheit auch des Selbstwertgefühls zusammen, ob jemand sich dafür schämt, für dieses Fehlen von einer Eigenschaft oder nicht. Dann hatten wir noch den Punkt, dass Scham immer mit Beschämung zusammenhängt. Ja? Also Scham ist sozusagen das, was ich empfinde, ist mein Gefühl, und Beschämung ist sozusagen eine Art der sozialen Handlung oder sozialen Interaktion, wo ich quasi beschämt werde für das Fehlen einer Eigenschaft. Dabei ist es dann nicht so wichtig, ob diese Beschämung explizit oder implizit oder vielleicht auch gar nicht beabsichtigt stattfindet, sondern nur, dass sie stattfindet in irgendeiner Form. Ja, dass man mir quasi sagt, sowas wie, das macht man nicht, das gehört sich nicht, das wollen wir nicht, solche Sachen, du gehörst nicht dazu quasi. Das ist dieses Signal für die Beschämung.
Ja, bei der Beschämung würde ich aber auch sagen, also es gibt einmal Scham, die ist auch teilweise wichtig und richtig. Also zum Beispiel Scham kannst du ja auch zum Beispiel haben, wenn du vergessen hast, deine Hose anzuziehen und aus der Tür rausgehst, dann wirst du dich schämen und wirst aber in dem Moment nicht beschämt, weil du schämst dich ja, weil du selber weißt, dass die sozialen Gepflogenheiten so sind, dass man halt eine Hose anzieht oder irgendwas anderes, womit man sich bedeckt, wenn man vor die Türe tritt und einkaufen geht oder so.
Aber du würdest beschämt werden, und das weißt du ja, wenn du jetzt ohne Hose in den Supermarkt gehst.
Ja, aber erstmal habe ich nur ein Schamgefühl. Beschämung würde ich halt eher, da komme ich mit meinen normativen Vorstellungen an dich heran und weise dich erst darauf hin, dass dies falsch ist, was du machst. Und dabei geht es auch weniger darum, dass du eine wichtige und gesunde, natürlich, also was heißt natürlich, eine Scham, die funktional ist, sondern dann geht es mehr darum, dich herabzusetzen und dir zu sagen, das macht man nicht, du bist, also das ist falsch, nimm die Finger aus der Nudeldose oder so. So, wo es gar nicht dein eigenes Schamgefühl ist, sondern wo ich dir quasi meine normativen Vorstellungen aufdrücke. Aber so wie wenn, also du kannst ja zum Beispiel auch stolz auf etwas sein, dann hast du ja keine Scham.
Ja, das können wir auch später machen.
Okay, dazu kommst du nicht.
Aber ich meine, der Punkt ist ja doch, du musst ja, wenn du, also um dich zu schämen, um das Schamgefühl zu haben, musst du ja sozusagen die normative Vorstellung
teilen.
Die musst du teilen und du musst auch wissen, dass ein Verstoß gegen die normative Vorstellung zu einer Beschämung führen würde. Und das ist ja gerade das, was die normative Vorstellung ausmacht. Insofern wäre die Tatsache, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Hose nicht anziehe und dann aus dem Haus gehe, dann weiß ich ja darum, dass ich beschämt werden würde, wenn mich jemand sähe.
Ja, aber du hast das Schamgefühl als solches aber ja schon vorher gehabt, ohne dass du beschämt werden musst. Also das Schamgefühl haben kann ja auch in dem Moment sein, es nicht zu zeigen.
Aber das ist genau das.
Und dann wirst du ja nicht beschämt.
So würde ich Scham nicht definieren, weil für die Scham, wie ich gesagt habe, das soziale Gefühl wichtig ist. Also ich brauche immer den anderen.
Ja klar, du brauchst den anderen. Ansonsten, also wenn dann draußen niemand ist, kannst du auch ohne Hose aus dem Haus gehen, weil
wenn es nur ein imaginierter oder hypothetischer, angenommener anderer ist, ja, dem ich begegnen könnte, oder der mich in irgendeiner, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich mache irgendwas Falsches. Nehmen wir mal an, ich bringe jemanden um.
Ja.
Mich sieht aber niemand. Es gibt keine Zeugen. Dann könnte man ja sagen, dann schäme ich mich auch nicht, weil
es gibt ja keinen anderen,
der mich beschämt. Aber ich weiß ja, dass meine Handlung sozusagen von anderen eigentlich verächtlich betrachtet wird, ja, dass sie auch moralisch abgestraft wird. Und deshalb weiß ich sozusagen um diese potenzielle Beschämung und schäme mich deshalb. Also der Punkt ist, wenn ich jetzt alleine wäre auf der Welt und es gäbe kein Alter, sondern nur ein Ego, dann wäre die Sache mit der Scham wahrscheinlich etwas anders.
Das ist ganz spannend. Schweift ein bisschen ab, aber es passt eigentlich mit dazu. Es gibt Tests mit Kindern und zwar hat man ihnen gesagt, du darfst den Keks nicht essen, weil es ist nicht erlaubt. Haben halt ganz viele Kinder den Keks gegessen. Wenn du den Kindern aber sagst, du darfst den Keks nicht essen und Gott sieht das, dann essen sie den Keks weniger. Also weil dadurch, dass ich annehme, dass es ein anderes, also genau wie du meintest, auch, selbst wenn es nur was Imaginiertes ist, wie zum Beispiel dann halt an der Stelle irgendein übernatürliches Wesen, das klassische Beispiel ist halt Gott, was sieht, dass ich das tue, weil ich dann mich eher moralisch verhalte, wenn ich davon ausgehe, dass ich unter Beobachtung stehe, wo wir dann halt auch wieder beim Game Shame wären, wo dann die Frage ist, sag ich es weniger, weil ich unter Beobachtung stehe und unter welcher? Also stehe ich auf der Gamescom und erzähle davon, Videospiele zu spielen oder sitze ich in irgendeinem Gegenhorizont?
Also ich habe zwei weitere Punkte noch, die ich festhalten möchte. Und zwar einmal, klar, das hat eine exklusive Dynamik, die Scham, ja, die Beschämung. Gruppen konstituieren eben ihre Identität, indem sie bestimmte Eigenschaften zum Wesensmerkmal ihrer Gruppenidentität machen. Und alle, die über diese Eigenschaft nicht verfügen, die können nicht dazugehören. Das ist die exklusive Dynamik, die daraus entsteht. Und der letzte Punkt, den ich noch machen möchte, ist, dass es natürlich identitäre Gegenbewegungen gibt, ja, in jeder Form von Scham, also wo Leute dann, da kommt der Stolz ins Spiel, wo Leute also stolz ihre Eigenschaft, diese Eigenschaft präsentieren, aufgrund derer sie eine Beschämung erlitten haben. Und diese identitäre Gegenbewegung ist halt eben auch oftmals notwendig für eine politische Agenda oder für die Schaffung von einem kollektiven Bewusstsein. Und wenn man diese Aspekte jetzt alle erstmal zusammennimmt, dann kann man, können wir als Definition festhalten, in der Definition sind schon ein paar Sachen drin, die dann vorweg, die ich jetzt vorwegnehme. Definition. Unter Game Shame verstehen wir das spezifische Schamgefühl für die Auseinandersetzung mit Spielen, beziehungsweise die entstehende Scham durch die Identifikation als Gamer. Die entsprechende Scham entsteht mutmaßlich durch eine dominante Diskursposition, die großen Wert auf Effizienz und Produktivität legt und das Spielen als inhärent unproduktiv versteht. Sie ist darüber hinaus ein Moment von exklusiver Gruppendynamik. Im Gegensatz zu vielen anderen Schamphänomenen ist die Game Shame nicht sichtbar und unveränderlich. Also nicht sichtbar und nicht unveränderlich. Hm. Können wir uns auf diese Definition erstmal einigen, dass wir das als Game Shame verstehen?
Ja, ich glaube, ich tue mir immer noch ein bisschen mit dem Begriff schwierig. Also auf der einen Seite ist er schön griffig, auf der anderen Seite gibt es aber ja schon solche Geschichten wie Slut-Shaming, also irgendwie mit dem Slut-Walk und so weiter, also das oder Victim, nee, das Victim-Blaming.
Es gibt Victim-Shaming auch.
Aber also das hängt ja auch so in dieser ganzen feministischen, queer-feministischen oder halt irgendwie in der Debatte über Sexismus und andere Sachen. Da tue ich mich, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also so diese, also man könnte ja auch sogar schon dann von der Scham oder von der Beschämung dann sogar noch in Diskriminierungsdebatten eintreten. Und ich glaube, da tue ich mich gerade noch sehr schwierig, weil das da so einzugliedern, was ich glaube, aber nicht glaube, dass du das tust.
Nein, das möchten wir. Das wollen wir gerade nicht machen, das will ich auch nicht machen. Deshalb finde ich es auch wichtig, es davon abzuheben und sage, im Gegensatz zu vielen anderen Schamphänomenen, ist es eben nicht sichtbar, nicht unveränderlich. Es ist also wirklich, deshalb, wir haben sogar darüber gesprochen, ob wir diesen Begriff überhaupt brauchen. Der Begriff Game Shame war eigentlich so eine intuitive, fast schon also alberne Idee, könnte man sagen. Und wir haben dann auch diskutiert, brauchen wir diesen Begriff überhaupt? Wollen wir den überhaupt verwenden? Es gibt so viele Arten und Weisen, die Scham zu beschreiben. Brauchen wir sowas wie eine Game Shame? Und wir sind letztendlich zu dem Ergebnis gekommen, ja, ist schon ganz praktisch, diesen Begriff zu haben, weil es uns einfach dabei hilft, genau dieses Phänomen zu benennen. Es hilft uns bei der diskursiven Auseinandersetzung. Das bedeutet aber nicht, dass man den Begriff nicht hinterfragen soll, vor allem, weil er auch ein bisschen was Reißerisches hat, finde ich.
Ja, man kann ihn ja erstmal als Arbeitsbegriff, bevor wir einen anderen haben, benutzen, also wo ich dir halt zustimmen würde, beziehungsweise wo ich auch vorher schon drüber nachgedacht habe, also wir haben ja den reißerischen Titel für unseren Podcast genommen, warum schämen wir uns, wo wir
genau,
auch noch...
Das ist jetzt die nächste Frage, genau.
Genau, warum schämen wir uns, beziehungsweise zwischendurch haben wir noch darüber gesprochen, ob es nicht auch sinnvoll wäre, erstmal die Frage zu stellen, schämen wir uns überhaupt? Also das Videospiel als solches oder die Tätigkeit, Videospiele zu spielen, ich habe ja beim letzten Mal schon diese Phrase benutzt, kommt immer mehr in der Mitte der Gesellschaft an. Also wird immer akzeptierter, will ich ja eigentlich damit sagen, ist das überhaupt noch so der Fall? Und ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, ob es nicht auch also du hast ja von den Physikern gesprochen, so als dieses klassische Beispiel irgendwie der hochgebildeten Männer.
Also, gut, das können auch Frauen sein, das spielt dann keine Rolle da.
Ja, nicht unbedingt.
Es geht nur um das diese eine Eigenschaft.
Genau, aber also, dass es da vielleicht auch um Passungsverhältnisse der Identität geht, weil es natürlich, also natürlich ist ein blödes Wort, weil es eher passen würde in den Vorstellungen, die wir momentan in unserer Gesellschaft, glaube ich, haben, ist, wenn ich bei Rewe an der Kasse oder so sitze und dann mit meinen Kollegen über Videospiele spreche. Also oder um weniger von diesen Klischees zu sprechen oder von irgendwie diesen Stellungen. Ich kenne das von den Arbeitskollegen von meiner Freundin, die hat hier in Marburg in der Waggonhalle gearbeitet und da hatten sie einen Kollegen zum Beispiel, der davon erzählt hat, dass er jetzt erstmal nach Hause geht und eine Runde hier, wie heißt es, The Devil Within
Evil Within.
Evil Within. Eine Runde da spielt und auch das ganze Wochenende irgendwie das und das gesuchtet hat und so weiter. Und da war das völlig akzeptiert und so. Und da, genau, da würde es wahrscheinlich passen, aber so in diesem akademischen, auch teilweise ja durchaus vielleicht auch noch ein bisschen konservativer geprägten oder von Leistungsidealen und von der hohen Wissenschaft geprägten Universitätsräumen ist es vielleicht dann erstmal nicht so passend, dann mit diesem eigentlich irgendwie unproduktiven oder also mit der Vorstellung, dass es unproduktiv ist, Videospielthema anzukommen. Wo dann aber die Frage ist, warum setze ich mich halt irgendwo hin und rede mit den Leuten über Game of Thrones oder so. Aber da ist, glaube ich, dann wieder der Punkt, dass solche Sachen, dadurch, dass sie, also dass das Medium Film oder halt solche Serien verbreiteter sind und älter sind, dass das akzeptierter ist, auch als Kunstform, weil sich ja zum Beispiel in Game of Thrones auch viel über Gesellschaft, Macht und so weiter, Geschlechterverhältnisse und so weiter diskutieren lässt, was sich eigentlich über Videospiele ja auch lässt, aber noch nicht so angekommen
ist. Du reitest mir gerade davon, weil ich will nämlich genau die Frage stellen. Also ja, das habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben, aber schämen wir uns für das Spielen, ist natürlich eine legitime Frage. Können wir allerdings nur schwer beantworten. Ich habe bei Reddit mal einen Post aufgemacht, Ashamed of Gaming, kann ich auch nochmal in die Shownotes packen. Da haben einige Leute drauf geantwortet, gibt es um die 50 Kommentare. Die meisten davon sagen nein. Ich habe mich noch nie dafür geschämt, ich schäme mich auch nicht. Manche haben gesagt, ich schäme mich, Teil der Community zu sein. Ich kann auch nicht, wir haben nicht die Möglichkeit, irgendwie da empirische Daten zu erheben. Aber was wir machen können, ist, wir können davon ausgehen, wie wir am Anfang erzählt hatten, es gab definitiv in unserer persönlichen Erfahrung auch Momente der Scham in Bezug auf Spiele. Und von denen können wir quasi ausgehen und können zumindest festhalten, was könnten denn die Gründe dafür sein, warum man sich schämen könnte? Und was uns dann quasi zu der Frage führt, warum schämt man sich fürs Spielen oder warum kann man sich für das Spielen schämen? Was könnten die Gründe dafür sein? Erstmal klingt es ja ein bisschen... ist das ein bisschen seltsam, weil wenn man jetzt mal von Johann Huizinga ausgeht, seine Annahmen, also was ja Grundlage ist sozusagen für die komplette Spieltheorie, von dem Homo Ludens, ja, der spielende Mensch. Spielen ist für Huizinga vorkulturell. Ja? Das ist was, was dem Menschen anthropologisch zu eigen ist, ja, das Spielen. Und dennoch ist es dann in irgendeiner Form, hat es ein Stigma. Ja? Das ist allerdings auch keine große Ausnahme, weil es ist bei der sexuellen Orientierung oder bei der Hautfarbe ist es auch so. Und deshalb können wir davon nur schwer ausgehen. Wir können annehmen, dass das so ist, aber es hält jedenfalls, nur weil eine Eigenschaft anthropologisch ist oder weil sie vorkulturell vorhanden ist, bedeutet das nicht, dass sie nicht beschämt werden kann. Und deshalb haben wir jetzt quasi eine kleine Liste von Dingen oder von Gründen, weshalb man sich schämen könnte. Und da gehört das Erste dazu, benötigt viel Zeit. Ja? Und damit, das ist sozusagen, also wir sprechen jetzt von den Stigmata, die damit einhergehen. Es benötigt viel Zeit, was einhergeht mit vermutlich einer oder vermeintlich einer geringeren Leistungsbereitschaft in Beruf und Ausbildung. Auch vielleicht einer geringeren sozialen oder romantischen Leistungsbereitschaft. Ja? Wenn du irgendwelche Gegenpositionen hast, dann immer her damit.
Nee, ich hab nur noch eine weitere Ausführung zu der Überlegung von gerade eben. Aber mach du erst mal.
Es steht in Verbindung mit Eskapismus, das Spielen. Könnte auch ein Grund sein, weshalb man sich schämt oder weshalb man beschämt wird dafür. Es kann als Zeichen von Schwäche gedeutet werden, dass man die Realität nicht aushält und mit ihr nicht produktiv umgehen kann und deshalb sich zurückzieht. Es ist ein Moment der Isolation, ja, Eskapismus. Es ist als infantil kodiert, als etwas für Kinder. Spielen, das machen Kinder. Wenn man erwachsen wird, dann spielt man nicht mehr. Dann kümmert man sich um die ernsten Dinge des Lebens. Spielen hat keinen informativen, sozialen oder moralischen Mehrwert. Es geht mit einer völligen Involvierung einher. Und mit dieser Involvierung, im Rahmen dieser Involvierung, gibt es keine Reflexion. Man kann nicht die Tätigkeit reflektieren, weil man aktiv involviert ist. Das sind alles jetzt Stigmata. Ja? Will ich nicht sagen, dass das wahr ist. Das sind alles Stigmata. Dazu gehören auch Stereotype über die Menschen, die spielen, die immer und immer wieder reproduziert werden. Ich erinnere an den RTL-Beitrag von der Gamescom von vor 2 Jahren. Glaube ich, war das. Ja. Ungepflegte Menschen, gewaltaffin, sexhungrig, männlich, Teenager. Das sind so die Punkte, die ich rausgeschrieben habe, die zu diesem Stereotypen Gamer gehören. Und wenn man mit all diesen Stigmata es noch nicht schafft, zu sagen, Spielen ist etwas, wofür man sich schämen sollte, also das Spielen von Computerspielen, kann man im Zweifelsfall immer noch die Keule Suchtverdacht rausholen. Bei MMOs ganz besonders. World of Warcraft, Suchthammer. Sofort. Ja. Das sind die Stigmata, die ich jetzt aufgeschrieben habe, die wir im Kolloquium besprochen haben, die zu einem Schamgefühl führen können.
Ich habe ich habe noch etwas Intellektuelles beizutragen, aber bitte. Ich habe einen kurzen Eisbrecher der Intellektualität. Stefan, würdest du eher öffentlich zugeben, dass du auf dem Oktoberfest warst oder ganz viel gespielt hast?
Ganz viel gespielt hast.
Also, weil das mir, also bei Sucht ist mir nämlich gerade, also ich will jetzt, also, oh, wage ich mich weiter aus dem Fenster. Bei Sucht habe ich an Alkohol gedacht, dann aber an wieder das nicht suchtmäßige Trinken von Alkohol und dann war ich beim Oktoberfest, weil wir haben ja jetzt bald Oktober und dass es eher akzeptiert ist, dass ein gesamtes Zelt, eine riesengroße Veranstaltung, die ja mittlerweile auch super teuer wird, also als sie eh schon war, weil die ja jetzt nochmal mehr Polizeischutz braucht, dass das quasi gesellschaftlich akzeptiert wird und auch noch quasi in kleiner Form nachgespielt wird in anderen Städten. Also wir haben ja jetzt hier auch so mehrere Oktoberfests demnächst in Marburg. So, ich habe ja schon die Oktoberfest-Fähnchen hier vorne am Bahnhof gesehen. Dass das akzeptierter ist, als zu sagen, wir bauen ein riesengroßes Zelt auf und da ist halt irgendwie, da spielen wir Videospiele und andere Leute fangen dann an, irgendwo in kleinen Städten das nachzuspielen, weil das so toll ist. So, Alkohol trinken ist akzeptierter gesellschaftlich als Videospiele, wäre jetzt so eine These.
Ja, es würde allerdings auch wahrscheinlich dann, man könnte dann halt auch ähnliche Stigmata anschließen, wie die man an Spielen anschließt, auch zum Beispiel Eskapismus, Suchtverdacht, solche Sachen.
Involviertheit.
Ja, solche Sachen.
Leistungsfähigkeit.
Genau,
Leistungsfähigkeit. Und jetzt aber wieder zurück zu dem intellektuellen Teil. Nämlich zu dem, was ich vorhin meinte, ist mir in meinen eigenen Klischees aufgefallen, dass es auch was mit den, also kennst du die Sinusmilieus bestimmt?
Sinusmilieus?
Ja, Sinusmilieus. Bourdieu sagt dir aber was?
Ja.
Genau, und du hast ja quasi verschiedene Habitusse, also die Mehrzahl von Habitus. Also du hast ja aber quasi ein bestimmtes Milieu, was sich bildet, also zum Beispiel das traditionelle Arbeitermilieu, du hast die explorativen, experimentellen, die halt irgendwie gucken, was kann ich als nächstes machen. Du kannst sie halt irgendwie die ökologischen, das ist so mehr grüne, also kannst du es ein bisschen so vorstellen wie die Zielgruppen von den einzelnen Parteien. Und das ist auch wichtig für die Wahlforschung. Aber auf jeden Fall hast du auf so einer Skala und die beiden Achsen sind einmal quasi Finanzen und das andere ist quasi politische Einstellung. Also einmal, wie viel habe ich an Geld und wo befinde ich mich quasi politisch?
Die feinen Unterschiede ist das, glaube ich. Ne? Da beschreibt er das, glaube ich.
Genau, es gibt halt die Sinusmilieus, die werden immer wieder neu erstellt und dann hast du am Ende so kartoffelartige Gebilde und da steht dann sowas drin, wie zum Beispiel konservativ oder halt irgendwie traditionelles Arbeitermilieu oder konservative Arbeiter.
Ich kenne das doch, so Kartoffeldiagramme sind
genau,
das. Kann man auch online sich anschauen.
Genau, kann man sich auf der Seite anschauen, Sinusmilieus, S-I-N-U-S. Und daran muss ich nochmal denken, dass nämlich ja die angesehenen kulturellen Dinge, weil wir verstehen ja Videospiele als etwas zum Kulturgut gehörendes, also einer kulturellen Tätigkeit, dass das in der obenstehenden Gruppe, nämlich der eher konservativen, finanzstarken, die nämlich definieren, was Hochkultur ist und dass Videospiele aber in dieser Gruppe, in diesem Milieu nicht angesehen ist und dementsprechend nicht zur Hochkultur gehört. Weil du kannst ja eher erzählen, ja, ich habe irgendwie 200 Euro für die Oper ausgegeben.
La Traviata.
Genau, und mir das angeschaut und das auch stolz erzählen als, ja, ich habe mir für 200 Euro irgendwie die Collector's Edition von Skyrim oder so gekauft und habe das ganze Wochenende lang durchgespielt.
Ja. Also, ja klar, es hängt immer von der Gruppe ab, in der du dich befindest. ob sich diese Schamdynamik entwickelt oder nicht.
Genau, aber bei Gruppe dachte ich halt eher an sowas wie die Party mit den Physikern. Irgendwer macht seinen Abschluss, du stehst halt auf der... Genau, dann hast du auch eine Gruppe, aber ich dachte nochmal weiter gefasst an das Milieu und welche Milieus quasi definieren, also quasi die hegemoniale Deutungshoheit haben und halt sagen können, das und das gehört mit dazu und das gehört halt nicht mit dazu. Also...
Genau, es gibt sozusagen auch so gesellschaftlich realisierte, stabile Gruppen. Man kann sie genau, im bourdieuschen Sinne Milieus nennen.
Aber da sind wir halt zum Beispiel auch wieder beim Oktoberfest. Das Oktoberfest wird durch die CSU, der Schwesterpartei, der CDU,
die ja, aber warum reden wir jetzt hier über das Oktoberfest? Ich versuche irgendwie Gameshame zu illustrieren. Du sprichst die ganze Zeit über das Oktoberfest. Ich weiß, wir sind beide keine Freunde des Oktoberfestes.
Das ist doch der Gegenhorizont, den ich gerade aufmache.
Ja, ich verstehe schon.
Ich brauche doch irgendwas zum Kontrast. Weißen Bären auf weißem Grund sieht man nicht.
Ja.
So.
Na, du könntest doch einfach sagen, dass jemand, der eben nicht spielt, ja, du kannst auch als Kontrast nehmen, jemand, der sagt, ich bin ambitioniert, ich bin 17 Jahre auf die Uni, ja. Und dann am besten Financial Business School of Frankfurt, bla 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 ja. Irgendwie. Kannst du auch nehmen als Gegenbeispiel.
Ja, kannst du machen. Wobei aber beim Oktoberfest das ja auch nicht produktiv ist und die ganzen Stigmas abbekommen könnte.
Ja, könnte es auch abbekommen. Könnte aber auch, man kann dieses Stigma...
Ja, aber mit dem 17-Jährigen, also kommst du aber ja auf die Leistungsfrage. Und ich glaube halt schon, dass diese Leistungsfrage da nochmal mehr... Also ich glaube, es ist einmal nochmal eine kulturelle Milieugeschichte, die aber ja zusammenhängt mit Vorstellungen von Leistungen.
Klar.
Und dass da halt so ein bisschen der Pudelskern liegt.
Ja, deshalb habe ich das auch gleich als ersten Aspekt sozusagen. Dieser Verdacht, dass jemand... jemand, der viel spielt, muss jemand sein, so das Stigma, der es im Leben nicht so viel bringt, weil er eben investiert viel Zeit, viel Gedanken, viel Arbeit, also im weitesten Sinne, in das Spielen, in eine unproduktive Tätigkeit, während andere Leute eben produktive Tätigkeiten verfolgen, sie lesen, sie bilden sich weiter, sie arbeiten,
stimmt.
Sie gründen eine Familie.
Kannst du dich an die Gastfolge erinnern, als ich als Gast noch hier war?
Ja.
Da meinte ich nämlich zu dir, da hast du erzählt, du hast jetzt Final Fantasy auf der Vita durch und meintest 150 Stunden. Und dann habe ich ja gelacht und meinte, du Stefan, in der gleichen Zeit hättest du auch eine Bachelorarbeit schreiben können.
Ja, ja, ja. Klar, das ist genau
der Gegenhorizont.
Also die Frage ist aber auch dann noch, also wir haben festgestellt dabei, das ist noch jetzt nur diese kleine Randbemerkung noch, dass bei Spielen, also digitale Spiele spielen nur sehr bedingt eine besondere Rolle bei diesen Dingen in Bezug auf ihre Visualität, ja, also weil es eine grafische Darstellung gibt und weil es ein Medium ist, das eine aktive Involvierung erfordert. Das ist auch der Grund, weshalb Gelegenheitsspiele oder Spiele, die körperliche Aktivität erfordern, eher akzeptiert sind. Also man könnte im Grunde sagen, dass es also drei Hauptgründe gibt es jedenfalls, für die man sich schämen kann. Das wäre Suchtpotenzial, Eskapismus und vermeintliche Unproduktivität.
Na.
Das wären so drei Schlagwörter.
Wenn wir jetzt bei einer Hausarbeit wären, dann wäre mir jetzt schon wenn wir jetzt gerade eine Hausarbeit über Game Shame schreiben würden, wäre ich gerade schon bei weitere Fragen angekommen. Wollen wir noch im Hauptteil bleiben oder soll ich dir schon meine weitere Frage sagen?
Dann, ich mache noch den Hauptteil kurz fertig. Ich habe noch zwei Sachen. Und zwar die Sache 1. Punkt 1 ist noch, inwiefern tragen Spiele selbst dazu bei oder trägt die Branche dazu bei, dass diese Stereotypen unterstützt werden, dass es sozusagen auch zum Schamgefühl kommt. Und da habe ich nur zwei ganz kurze Punkte. Einmal nämlich, dass das Marketing von Spielen sich oft an genau den Stereotypen orientiert, die oft zumindest innerhalb der Kultur und im Diskurs versucht werden zu entkräften. Also gewaltaffine Leute, ja, so Teenager. Es gibt auch Gegenbewegungen dazu. Conan O'Brien beispielsweise, der, so heißt er, glaube ich, der diese Spiel-Dings macht. Der hatte so eine Late-Night-Show, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht, ob es jetzt Conan O'Brien oder Steve Colbert war. Einer von diesen Late-Night-Show-Hosts, wo dann Spieleentwickler kommen und er spielt mit denen Videospiele sozusagen. Eine Late-Night-Show für Erwachsene, wo das vorkommt. Also es gibt natürlich Gegenbewegungen gegen dieses Marketing, das sich an Teenager richtet. Es gibt auch Marketing, das sich an andere Leute richtet. Eine breitere
breitere Gruppe oder spezifischere Gruppe sogar, die nicht irgendwie gewaltaffine Teenager sind. Und es gibt aber auch innerhalb der Games-Branche einen teilweise sehr destruktiven Diskurs. Und wie der funktioniert, das würde ich noch kurz illustrieren anhand der Frage, das ist die letzte Frage, die ich jetzt dazu habe. Hat Gameshame sich historisch gewandelt? Es gibt Games ja jetzt schon seit einer ganzen Weile. Und wir können annehmen, dass es nicht immer genau gleich war, die Gründe, weshalb man sich schämt. Und auch die Relevanz dieses Themas innerhalb der Gesellschaft. Und da haben wir uns überlegt, da gibt es keine Literatur zu, leider. Aber man kann schon auf ein paar Sachen kann man logisch schließen. Zu Beginn gab es eine große Faszination für Spiele. Und ich bin jetzt in der Zeit 60er, 70er. Eine große Faszination für Spiele, für das technische Talent, was dahinter steckt, das zu programmieren, sich damit auszukennen. Und da war das nämlich genau mit Produktivität verknüpft. Man war auf dem Arbeitsmarkt auch sehr begehrt. Und heute teilweise ist das heute auch noch so, aber damals war das auf jeden Fall, da war es ja absolut, wenn man irgendwie ne, sich da gut mit auskannte. Spielen fand außerdem in der Öffentlichkeit statt. In Arcade-Hallen zum Beispiel. Gemeinsam, ja, im sozialen Kontext. Und dann gab es drei Punkte, die ich jetzt sozusagen kulturhistorisch vermuten würde, dass sie einen Einschnitt gemacht haben, dass sie diese Game-Shame fundiert haben. Das erste war, dass Heimkonsolen sind erschienen. Ja? Das Spielen verlagert sich von den öffentlichen Räumen in die Privaträume. In abgedunkelten Zimmern, hinter verschlossenen Türen finden Videospiele statt. Ja? Das Spielen gerät dadurch stärker unter Verdacht, weil es nicht in der Öffentlichkeit so stark stattfindet. Der zweite Wandel, den ich beschreiben würde, war dann natürlich die Killerspieldebatte, wo dann hauptsächlich über eine verdächtige Medienwirkung gesprochen wurde. Und wer damals zur Schule gegangen ist, zu der Zeit der ersten großen Killerspieldebatte in Deutschland, der weiß auch, dass er einiges vielleicht auch aushalten musste. Einiges an, so ein Amokläufer, so, ne? Wo man also damit direkt in Verbindung gebracht wurde. Und die dritte Sache, und das ist sozusagen der Sprung von der Außenperspektive in die Innenperspektive, ist Gamergate, würde ich sagen. Weil Gamergate ist eben eine, ich sag jetzt einfach mal, würde es mal beschreiben, als also konservative, antifeministische Bewegung. Mhm. Und diese ganze Gamergate-Debatte.
Reaktionäre.
Ja, das auch. Aber
würde ich vor allem sagen, sind das.
Also, es ist auf jeden Fall eine sehr destruktive Debatte. Sie wurde auch, ich möchte das auch gar nicht jetzt sagen, dass alle Leute, die auf der Seite, auf dieser Gamergate-Seite waren und da irgendwie was von, da irgendwie sich beteiligt haben, dass jetzt alle daran schuld seien und niemand anderes. Ja? Die Debatte wurde insgesamt sehr hitzig geführt und sehr destruktiv geführt.
Ja.
Und das ist eben ein Moment, das wäre so dieser dritte Punkt des Wandels, wo das Schamesmoment auch nach innen wirkt. Ja, auf mich zum Beispiel auch wirkt innerhalb der Gaming-Community, weil sie sich spaltet. Die Debatte ist ja nicht in die breite Öffentlichkeit vorgedrungen, sondern hat innerhalb einer identitären Gruppe, die sich als Gamer verstehen, stattgefunden, wo man dann auf einmal in der Situation war, dass man gemerkt hat, die Leute, die sich auch mit Games befassen, zu denen ich vielleicht vorher irgendeine Verbindung gesehen habe, das sind vielleicht totale Idioten. Ja? Und ich möchte mit denen eigentlich überhaupt nicht in Verbindung gebracht werden. Und deshalb ist es auch so, dass ich mich zum Beispiel nicht als Gamer bezeichne. Das war meine Abhandlung über die kulturhistorischen Wandel der Game-Shame.
Mhm.
Jetzt hattest du noch irgendwelche weiteren Fragen.
Ja, und zwar das Erste, was ich noch hatte vorhin, war, ich habe mich gefragt, ob das eigentlich kontraproduktiv ist für die Gaming-Industrie oder weitergefasst die Kulturindustrie, weil eigentlich ist das Interesse ja an denjenigen, die Games produzieren, jedenfalls im weitesten Sinne, außer es sind halt irgendwelche Indie-Entwickler, die ihr Spiel umsonst machen und aus der reinen Kunst heraus, aber prinzipiell funktioniert das ja so, ich kaufe ein Spiel und jemand anders da macht darüber Profit. Also es gibt ein Profitinteresse, was dahinter steht. Und ob es nicht eigentlich nicht produktiv ist für die Kulturindustrie, dass sich Leute für das Videospielspielen schämen.
Das ist unproduktiv, ja.
Genau, also genau. Eigentlich müsste die Kulturindustrie, also die Leute, die Games produzieren oder auch insgesamt, der Kapitalismus im Ganzen, ich habe das K-Wort gesagt, ein Interesse daran haben. Okay, der ist kein Subjekt, aber prinzipiell, also an dem Punkt müsste es eigentlich irgendwie ein Interesse dafür geben, dass man sich nicht dafür schämt, weil eigentlich ist es ja etwas, was Profit erzeugt. Wobei man dann natürlich sagen kann, nicht alles, was Profit erzeugt, ist was, wo, also wo es dann am Ende, also das ist ja keine monokausale Kette. Aber ich habe mich trotzdem gefragt.
Aber ist ja so, das ist ja so. Die Industrie hat daran Interesse, die Industrie schafft auch identitäre Momente, ja. Ja. Schafft auch Dinge wie die Gamescom zum Beispiel, schafft Community-Foren, in denen man sich mit Gleichgesinnten austauscht. Und wirkt auch teilweise aktiv gegen diese Stereotypen.
Ja. Genau, das war das eine. Dann habe ich mir noch, wo du nämlich erzählt hast von der Historie, aufgeschrieben, hier mein kurzes Buch, damit ich das nicht vergesse. Und zwar die Frage nach der Hochkultur nochmal, weil wer hat sich überhaupt am Anfang eine Konsole leisten können? Und was war eigentlich eines der ersten Spiele? Pong ist ja eigentlich nur Tennis. Also, dass man gerade Tennis, ja,
ich würde. Also, ja, ist Tennis for Two hieß es ursprünglich.
Ja.
War aber auch hauptsächlich als Arcade-Automat in Bars und Kneipen berühmt geworden.
Ja.
Und kam dann später auch auf die, ne, konnte man so eine Folie über den Fernseher legen und konnte dann mit so einer Konsole das spielen.
Okay, dann muss ich da nochmal drüber nachdenken, aber Tennis ist aber auch so ein Hochkultursport, jedenfalls mal eine Zeit lang gewesen. Wird jetzt mittlerweile auch anders.
Wurde aber dann natürlich auch allen möglichen anderen Leuten zugänglich durch das, ja, also es ist ja kein Tennis. Es ist ja das Spiel Tennis for Two und ja, so ein Kneipenspiel quasi.
Müssen wir auch nicht ausdiskutieren, ist nur so eine offene Frage. Und dann habe ich mir noch, das habe ich mir jetzt als letztes aufgeschrieben, dass es mit dem Begriff Game Shame und mit der ganzen Debatte um Scham, das kann auch eine Gefahr innehaben, weil das, was ich vorhin ja schon meinte, war der Punkt, mir ist es zu wenig abgegrenzt von anderen von Diskriminierungsformen, die auf dem englischen Race, also von irgendwelchen Rassekonstruktionen aufbauen, von Geschlecht, von Klasse und so weiter. Und dass das auch eine Gefahr sein kann für nämlich gerade die reaktionären und konservativen Leute, die dann sagen, ja, aber ich bin aber Videospieler und ich werde hier genauso diskriminiert wie du, also stell dich mal nicht so an. Also dass das auch, also wir haben vor dem Podcast noch über Red Pill und Blue Pill, diese Metaphern für, also kennt man ja aus Matrix, aber du hattest das erzählt, da gibt es anscheinend so einen Blog, dass das für die, welche Leute waren die konservativen Reaktionären? Die
Red Pill.
Red Pill. Dass das für die Red Pill-Leute so ein bisschen auch ein Instrument sein kann. Aber dann habe ich noch drüber nachgedacht, dass es aber auch ein emanzipatorisches Moment haben kann, darüber zu sprechen, weil es so ein bisschen das Brennglas ist auf die Punkte Leistung, Produktivität und auch sowas, was mit dazukommt, wie gerade solche Geschichten, wie halt, dass sich andere Leute aufgrund ihres Körpers zum Beispiel diskriminiere und halt sage, guck mal, wie dick, wie fett der ist, wie hässlich der ist und wie dumm der ist. Also es kommt ja quasi alles mit dazu. Also quasi das, also eigentlich hat uns RTL an der Stelle eine Wohltat getan, indem sie diesen Beitrag gebracht haben, weil sie quasi als kristallisiert gezeigt haben, was alles für Vorstellungen genutzt werden können, um eine andere Person zu beschämen, nur weil sie Videospiele spielt. Und dann stellt man jemanden anderes daneben, der das komplette Gegenteil davon darstellen soll. Also hatten ja diese junge Moderatorin, die ja dann auch dadurch...
So ein Messe-Babe war das doch, glaube ich, ne? Oder irgendwie so?
Ja, aber halt quasi irgendwie die schöne, junge Frau. Also irgendwie das, was gesellschaftlich oder jedenfalls für die Macher von RTL als irgendwie das Gegenhorizont, was dann mal fragt, so, ja, was ist das denn eigentlich so, Videospiele und so. Also sie würde ja auch dargestellt als eine Person, die gar keine Ahnung hat von dem Thema, dann aber so ein bisschen, es war so ein bisschen, also das, was RTL auch immer macht, so diesen Kontrast zwischen den gesellschaftlichen Punkten. Deswegen finde ich das eigentlich gut, dass sie es gemacht haben, aber nicht RTL danken, aber dass wir das jetzt haben, um darüber sprechen zu können.
Ich will auch nochmal, also abschließend will ich wirklich nochmal unterstreichen, dass, also das war mir ganz wichtig, das auch klar zu machen. Ich möchte, generell ist es wahrscheinlich sinnvoll, wenn man über Diskriminierungsfaktoren spricht, eine intersektionale Perspektive einzunehmen und zu sagen, ja, man schaut sich sozusagen die Interaktion zwischen diesen Diskriminierungsfaktoren an. Und Game Shame würde ich generell als ein sehr spezifisches Schamesmoment bezeichnen, was in keinerlei Hinsicht auf der Ebene steht, wie zum Beispiel Race, Gender, Class und so weiter. und Sex auch, nicht Sex, sondern
Sexual Orientation. Was aber dann aber auch nochmal spannend wird, wenn du dann mit, also zum Beispiel schwule Personen, die spielen zum Beispiel. Es gibt ja auch die Gamer.
Das meine ich mit dem Intersektionalen.
Genau, also da wird es ja dann auch nochmal noch spannender an dem Punkt.
Genau, wo du quasi als, vielleicht können wir über sowas nochmal einen anderen spezifischen Podcast machen.
Wir haben ja noch auf unserer Liste zum Beispiel auch die Frage nach Spielen und Behinderung oder halt also so diese ganzen.
Also wir könnten uns mal solche Bewegungen auch mal anschauen. Hatten wir auch schon mal gemacht. Ja. Wir hatten auch schon mal ein Interview mit dem Initiator der GamerX. Dieser, Gaming-Messe für hauptsächlich für queere Personen, könnte man sagen, die sich als solche verstehen.
Ja.
Ich hab Angst vorm Quiz. Noch lieg ich in Führung.
Dude, was machst du? Du ruinierst mein Interlude. Das Pixeldiskurs-Quiz. Wir haben Fragen. Und wir haben den letzten Dings diesen Monat jetzt, weil wir haben ja noch nicht darüber gesprochen. Nächste Woche fällt das Quiz aus. Nicht das Quiz aus, der Podcast aus. Können wir gleich nochmal genauer ankündigen, was dann passiert. Gleich nochmal.
Ich muss sagen, ich bin richtig erschöpft von unserer Diskussion. Ich habe ein bisschen Angst vorm Quiz.
Ja, ich habe auch Angst. Wo ist denn der Zettel jetzt? Ich hatte vorhin so einen Zettel.
Ich habe einen Punkt mehr als du.
Große. Ja, okay. Es steht 4-3 für dich, Tobi.
Siehste.
Und diesmal stammen die Fragen von Jennifer Vergin, die ich auch an dieser Stelle herzlich grüße. Vielen Dank für die Fragen. Und ihr könnt, ich hatte letztes Mal, glaube ich, schon auf ihren YouTube-Kanal hingewiesen. Too Into Indie hieß der YouTube-Kanal. Könnt ihr besuchen, wenn ihr wollt.
Ja, vielen Dank für die Quizfragen.
Willst du anfangen? Soll ich die erste Frage? Oder?
Nee, ich will mal anfangen. Du willst anfangen. Ich.
Okay, also ich soll dir eine stellen.
Ach so.
Oder andersrum.
Ich wollte eine stellen.
Okay, dann stell du sie mir.
Ich glaube, du hast beim letzten Mal angefangen. Kann aber auch anders sein, aber ich habe gerade Lust anzufangen, weil dann habe ich noch einen Moment Zeit
Frage
zu regenerieren von unserer hitzigen Diskussion. Und zwar ist die erste Frage in der Kategoriestufe eher einfach.
Was ist denn das Thema?
Ach so. Stimmt, wir haben ja immer ein Thema. Siehst du, ich bin ganz durch. Rätselknubbeleien, heute ist Rätseltime. Oh, schön, das reimt sich. Ich sag das nochmal, das ist schön. Rätsel, Knobeleien, heute ist Rätseltime. Oh, das könnten wir.
Rätseltime!
Das könnten wir immer am Anfang sagen. So, in der Schwierigkeitsstufe eher einfach. Letztes Mal hatten wir, aha, jetzt ist eher einfach.
Frage 1.
Wenn es um Rätsel geht, darf natürlich Monkey Island nicht fehlen. Von wem ist denn dieses Meisterwerk und in welcher der Neuerscheinungen aus dem Jahr 2016 gibt es einen Monkey Island Easter Egg?
Moment. Oh. Neuerscheinung von 2016?
Ja. Ach so, in welcher der Neuerscheinungen aus dem Jahr 2016 gibt es ein Monkey Island Easter Egg? Also nicht in welchem Monkey Island aus 2016 gibt es ein Easter Egg, sondern in welcher Neuerscheinung 2016 gibt es ein Monkey Island Easter Egg? Also wo gibt es eine Anspielung auf...
In welchem anderen Spiel?
Ja, ich hatte das auch erst...
Okay, also ich glaube, Monkey Island müsste, glaube ich, von LucasArts, hießen die, glaube ich, sein. Und also damals, ja, mittlerweile, also von Tim Schafer, mittlerweile ist er bei Double Fine. Und deshalb weiß ich auch nicht, ob diese Wiederauflage, diese Neuauflage ist, glaube ich, die kommt, glaube ich, dann auch von Double Fine. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Weiß ich jetzt nicht mehr. Und in welcher Auflage gibt es ein Monkey Island Easter Egg? In welchem Spiel von 2016 gibt es ein Monkey Island Easter Egg?
Ja.
Boah, in welchem Spiel gibt es kein Monkey Island Easter Egg?
Was?
Das ist die Frage. Was? Das wird so oft referenziert.
Naja.
In welchem Spiel gibt es kein... gibt es ein Monkey Island Easter Egg? Ich weiß
ein Monkey Island Easter Egg,
nicht glaube, kein. Ich sag mal... mir liegt es auf der Zunge, dass es irgendwo gab es ein Spiel, da konnte man als Guybrush Threepwood spielen. Und ich glaube, das war irgendein Star Wars Spiel.
Würde Sinn machen, weil LucasArts, wo beide ja mittlerweile zu Disney gehören.
Ich sag mal irgendein Star Wars Spiel, wenn das gilt.
Okay, ich scroll hier mal runter.
Scroll mal runter.
Ja, scroll der Charakter aus Final Fantasy 15. 8.
Aber ja, so nach so einer langen Diskussion ist man manchmal auch ein bisschen durcheinander.
Ja, ich habe auch richtig, richtig Halsschmerzen. Ich werde gleich mal was trinken.
Ja.
Dann werde ich gleich Wasser anmachen, dann habt ihr Wassergeräusche. Antworten, la 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 la, steht da oben drüber. Sehr schön. Das Easter Egg befindet sich im 11. Kapitel in Form, Antwort, Ron Gilbert, LucasArts.
Ja, gut.
Das okay. Easter Egg befindet sich im 11. Kapitel in Form eines Gemäldes in dem Action-Adventure Uncharted 4. Ja, das hast du ja gespielt, Stefan.
Nochmal.
Antwort. Das Spiel Monkey Island ist von
Ron Gilbert. Ja, das weiß ich, aber ich meine, welche 2016 jetzt?
Die ja, das Easter Egg befindet sich im 11. Kapitel in Form eines Gemäldes in dem Action-Adventure Uncharted 4.
Okay, gibt es jetzt einen Punkt, weil ich das wusste, oder kriege ich keinen Punkt? Das obliegt jetzt deinem Gutdünken.
Ich hätte jetzt einen halben Punkt gegeben. Ja, ein halber Punkt ist doof, oder? Ja, komm, du kriegst einen ganzen Sachen. Punkt. Das war schon ziemlich schwierig.
Okay, ist der
weder Sam noch Nathan Dre können den abgebildeten Piraten identifizieren. Es handelt sich um Guybrush Threepwood aus der Monkey Island Serie.
Threepwood.
Ich mache diese schönen Lederjacken. Nee, das ist Indiana Jones, aber auch ein Adventure.
Nummer 2. In dem Adventure-Game Zero Time Dilemma.
Nee, jetzt! Okay, vielleicht habe ich dir gut zugehört.
Okay, pass auf. In dem Adventure-Game Zero Time Dilemma muss der Rezipient immer wieder sogenannte Raumrätsel lösen, um aus diesen entkommen zu können. Dabei sieht sich der Spieler nicht nur mit kniffligen Rätseln konfrontiert, sondern auch mit mathematischen Theorien und Problemen. Wie beispielsweise dem Monty Hall-Problem. Erklärt dieses doch einmal. Jenny, erklär mal bitte das Monty Hall Problem. Das ist die einfache Frage.
Also, pass auf. Ich sage,
erklären wir das Monty Hall Problem jetzt.
Das Monty Hall Problem ist folgendes: In dem Spiel Zero Time Dilemma gibt es ein Monty Python Easter Egg. Und das Monty Hall Problem ist, dass man an ein Loch kommt und dort sieht man zwei Personen, die auf einer Bank in einem Stadion sitzen und sich darüber Gedanken machen, ob es jüdische Volksfront heißt oder Volksfront von Judäa. Und das ist das Problem, was man nicht lösen kann, weil niemand weiß, ob es die jüdische Volksfront oder die Volksfront von Judäa ist.
Also kurzum, du hast überhaupt keine Ahnung.
Was?
Das Monty Hall Problem. Ich ehrlich gesagt, ich erinnere mich
noch. Aber du hast es doch gespielt.
Ja, klar habe ich das gespielt, aber hallo, also, da kommen so viele Konzepte. Das Monty Hall Problem, das ist ein ganz kleines Fragment, was darin vorkommt.
Es ist wie in der Klausur.
Was war das Monty Hall Problem? Also es gibt mehrere, mehrere Probleme mehrere Fragen und Konzepte der Quantenphysik, die drin vorkommen. Also, dass es eine einfache Frage ist, ist schon hart, muss man sagen. Das Monty-Hall-Problem. Ist das so eine mathematische Theorie oder Probleme? Ich glaube, ich weiß es. Das Monty-Hall-Problem. Pass auf. Hast du es gerade vor dir, oder?
Ich google es gerade, weil ich habe ja schon eingeloggt.
Also, ich gebe jetzt mal eine Antwort. Ich versuche jetzt mal eine Antwort. Erkläre das Monty-Hall-Problem. Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist. So, sagen wir mal, es ist ein Problem der Wahrscheinlichkeitsrechnung, der Wahrscheinlichkeitstheorie. Wenn ich jetzt einen Würfel rolle, ich soll es ja erklären zur Beantwortung der Frage, wenn ich einen Würfel rolle, der irgendwie 6 Seiten hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine 1 würfel, 1:6. Und wenn ich jetzt allerdings wenn ich diesen Würfel jetzt immer häufiger würfle, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, eine 1 zu würfeln, irgendwie in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, ob es exponentiell ist, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber sie steigt jedenfalls drastisch. Und wenn man das kombiniert mit der Theorie der multiplen Universen quasi, in denen alle möglichen Entscheidungskonfigurationen vorkommen, dann ist sozusagen auf quantenphysischer Ebene die Wahrscheinlichkeit, eine 1 zu würfeln, extrem hoch. Aber das ist jetzt mein Tipp, ich scroll mal zur Antwort runter, ja? Antwort Nummer 2. Okay, nehmen wir einmal an, wir stehen vor 10 geschlossenen Schließfächern, das ist die Szene im Spiel, genau, wie 3 der Protagonisten aus Zero Time Dilemma es tun. In einem der Schließfächer befindet sich eine lebensrettende Gasmaske. Doch in welchem? Der Protagonist oder die Protagonisten bekommen folgenden Hinweis. Sie müssen eines der 10 Schließfächer auswählen. Befindet sich die Maske in diesem Schließfach, werden sich 8 der verbleibenden 9 Schließfächer öffnen. Diese werden zufällig ausgewählt. Befindet sich die Maske nicht in dem Schließfach, werden sich 8 Schließfächer, abgesehen von dem richtigen, öffnen. So oder so bleibt das ausgewählte Schließfach also verschlossen, sowie ein weiteres. Das Monty-Hall-Problem schlägt nun zu. Soll man das zunächst ausgewählte Schließfach nun letztendlich auswählen oder lieber wechseln? Das ist so ein bisschen wie in dieser, kennst du diese Fernsehshow, wo man irgendwie, der Preis ist heiß, wo man irgendwie Tor 1 bis 3 auswählen muss und dann wählt man das, dann geht ein Tor auf und dann kann man sich entscheiden, bleibt man bei dem Tor oder wechselt man? So eine Art.
Dum, dum, der Song.
Dieses sich an die mathematische Wahrscheinlichkeitstheorie anlehnende Problem, habe ich recht gehabt, wird so beschrieben. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Gasmaske zu Beginn in dem ausgewählten Schließfach befand, lag bei 1:10. Demnach hat dieses Schließfach eine Wahrscheinlichkeit von 1:10 auf Richtigkeit. Das zweite Schließfach, was uns vom Game Master vorgegeben wird, besitzt eine Wahrscheinlichkeit von 50-50. Somit ist es nach dieser Theorie immer klüger, von dem Fach abzuweichen, was man zunächst gewählt hat. Übrigens, dieses Problem wird auch gerne als das Ziegenproblem, Drei-Türen-Problem oder Monty-Hall-Dilemma bezeichnet. Aber Jenny hat hier einen Fehler gemacht ganz am Ende. Es ist nämlich nicht immer besser zu wechseln. Aber ja, okay?
Ja, ich habe das in der Zeit gegoogelt und bin aus Gleiche rausgekommen. Und zwar habe ich die Seite entdeckt, stayorswitch.com. Und da kann man das ausprobieren. Und zwar habe ich das gerade auch schon mal gemacht. Also du wählst zwischen 3 Türen. Und dann bekommst du aber immer erst eine Tür, die falsch ist, also ein Goat, weil es ist ein Auto und zwei Ziegen sind dahinter versteckt. Und dann kriegst du quasi eine Ziege gezeigt, dass zum Beispiel hinter Tor 3 sich eine Ziege befindet. Und wenn du halt vorher Tor 2 geklickt hast, dann musst du dann entscheiden, bleibst du bei deiner Wahl oder wählst du dann halt Tor 1, weil du ja jetzt weißt, okay, hinter Tor 3 ist die Ziege.
Also. Aber du musst mir einen Punkt dafür geben, weil das Monty-Hall-Problem nämlich in dem Spiel zweimal vorkommt. Einmal mit den Gasmasken und einmal mit Würfeln, wo alle 3 Protagonisten müssen würfeln.
Ja, du hast schon
recht. Und es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass diese 3 Würfel alle 3 1 zeigen.
Ja.
Das heißt, 4:5. Tobi, du musst dich anstrengen. Die nächste Frage geht an mich. Frage Nummer 3.
Etwas schwerer. Welches Spiel gewann 2016 den Deutschen Computerspielpreis in der Kategorie Bestes Game Design und Bestes Kinderspiel? Kleiner Tipp, natürlich handelt es sich um ein Rätselspiel, genauer genommen um einen kooperativen Rätselplattformer.
Kooperativen Rätselplattformer. Da fällt mir eigentlich 2016.
Ja.
Das könnte kooperative Rätselplattformer. Shift Happens. Ist die Antwort.
Ich
hab's gelesen.
Ich sag, es ist Yoshi's Woolly World.
Ja. Nee, ich hab's gelesen.
Hast du es gelesen?
Ja. Das war vor einer Weile, glaube ich, aber.
Ich habe gleich die Antwort. Shift Happens, Clonk Games, München.
Oh, oh, oh. Tobi, du wolltest nicht den Tag.
Noch. Wenn ich nicht gerade angefahren werde. Das habe ich auch gar nicht erzählt. Was danach nämlich noch passiert ist, da habe ich gesehen, dass es ein Auto an der Ecke stand, was einen Frontalschaden hatte, wo ich mir auch dachte, okay.
Tobi, Frage Nummer 4.
Was ist denn heute los?
Ja. Bei Point and Click streiten sich die Geister und so mancher behauptet, dass die deutsche Spieleindustrie nichts anderes auf dem Kasten hat. Testen wir also euer Wissen. Nennt mindestens 3 Point-and-Click-Adventures von Daedalic Entertainment.
Ha!
3 Titel einer Reihe zählen nicht.
Ach Mann. Also, es gab Edna bricht aus und Harveys neue Augen. Das ist aber zählt als Reihe, würde ich sagen. Und dann gab es noch, ich habe es auf der Zunge, nicht Mania, sondern Deponia, wo der Hauptcharakter mich auch ein bisschen an Gabriel Streetwood erinnert hat, wo mich aber der Trailer so wenig interessiert hat, dass ich es nicht spielen wollte. Genau, und dann gab es aber noch ein Spiel, wo man im Wald unterwegs ist und da gibt es so einen weißen Hasen. Und ich glaube, es hieß White Rabbit oder sowas in der Art. Oder Night of the White Rabbit oder so ähnlich hieß das. Das war, glaube ich, auch noch von Daedalic. Weil das hatte ich nämlich dann im Steam Store entdeckt. Kann aber auch sein, dass es falsch ist. Aber ich glaube, das ist richtig. Aber 2 habe ich ja schon. Und ein 2 drittes.
Hast du schon.
Und ich glaube, ein 4. fällt mir nicht ein. Was gibt's denn sonst noch? Habe ich schon Edna bricht ausgesagt? Das ist echt gut.
Hast du gesagt schon, ja?
Ja, der Bienenmann. Nee, mir fällt nichts ein. Ich fange schon an abzulenken.
Ich gebe jetzt natürlich keinen Tipp ab, weil ansonsten habe ich ja schon die ganzen Antworten vorgegeben. Tobi, ein Punkt für dich. Alle 3 richtig.
Wie hieß denn das dritte?
Das dritte hieß...
Also ganz
the
genau.
Night of the Rabbit.
Ah, siehst du, aber es genau. war...
Ich musste
war,
das erstmal gucken, weil sie hat das hier jetzt nicht in den Antworten dabei. Es gibt noch The Whispered World, es gibt die Spiele von Das Schwarze Auge, Anna's Quest, 1954 Alcatraz, A New Beginning, alles solche Titel.
Ich dachte, es ging... Das Schwarze Auge?
Ja.
Ist das nicht Drakensangler?
Oder ich habe keine Ahnung.
Das ist doch kein Daedalic-Spiel. Ich dachte, es ging nur um Daedalic-Spiele.
Ja, ja.
Aber das ist dann... Hä? Okay, vielleicht ist es auch ein anderes Spiel.
Was haben die an Spielen gemacht zu dieser Reihe?
Okay.
Okay, pass auf.
Muss ich nochmal nachgucken?
Es gibt nur noch eine Frage jetzt.
Ja.
Frage Nummer 5.
Warum haben wir eigentlich in letzter Zeit immer nur 5 Fragen?
Also du kannst jetzt, du könntest jetzt gleich ziehen, zu mir ist jetzt 5-6 für mich. Du könntest gleich ziehen oder ich könnte gewinnen. Und du bist dran, damit die Frage zu stellen. Frage Nummer 6. Bam, 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 bam. Du musst sie laut lesen.
Sehr schön. Es ist nämlich eine Rätselfrage, die wir wahrscheinlich beide beantworten.
Ja?
Doch, weil sie ist nämlich auch als Rätsel gestellt.
Okay.
Nun erwartet euch zum Abschluss ein tierisches Rätsel aus dem The Huntsman Winter's Curse Desert All Games. Ich habe keine Flügel und die, welche besitzen, fürchten mich. Ich habe keine Arme, doch ich kann klettern, ohne Angst davor haben zu müssen, zu fallen. Was bin ich?
Kann ich mir das auch nochmal anschauen, ja. Das Rätsel gerade. Ich habe keine Flügel und die welche besitzen, fürchten mich. Ich habe keine Arme, doch ich kann klettern. Ohne Angst davor haben zu müssen, zu fallen. Was bin ich? Keine Flügel, also ein Tier soll es sein. Ein Tier, das keine Flügel besitzt und vor dem sich diejenigen Tiere fürchten, die Flügel haben.
Hm.
Was könnte das also sein? Ein Tier, das keine Flügel hat.
Wenn es ein Tier ist. Wenn es ein Tier ist. Aber müsst ihr eigentlich, weil sie sagt ja tierisches Rätsel, weil es gibt ja auch zum Beispiel das, ich kann fliegen, aber ich habe keine Flügel, ich kann beißen, aber ich habe keine Zähne, das ist der Wind zum Beispiel.
Also
aber
das haben, ist jetzt hier ein Tier. Wir haben nicht mehr super viel Zeit für den Podcast, wir sind schon längst über die Zeit. Deshalb antworte ich jetzt einfach ganz, ganz plump.
Ja? Ja.
Und mein Tipp ist nämlich, ich gehe von der zweiten Zeile aus, ich habe keine Arme, doch ich kann klettern. Was kann das sein? Ich sag, eine Schlange. Ohne Angst davor haben zu müssen, zu fallen. Ich habe keine Flügel und die, die welche besitzen, fürchten mich, weil die Schlange Babyvögel Eier.
Das ist jetzt doof.
Wohl, das wäre dein Tipp gewesen?
Ja. Also, weil ich hätte auch, gesagt, intuitiv die Schlange, aber ich habe keine Flügel und die, also ich würde halt auch sagen, okay, da gibt es halt irgendwie einen Vogel, die Schlange frisst Vögel, kann da sich hoch winden. Wenn ich auch Schlange sage, was passiert dann? Dann kriegen wir beide keinen Punkt und dann gewinnst du trotzdem.
Ja, nee, dann würde ich den Punkt bekommen, weil du kannst ja nicht das gleiche, ja, die gleiche Antwort geben wie ich.
Weil du eigentlich dran bist.
Du musst schon eine andere Antwort geben.
Eine andere, ja, die ist ja dann wahrscheinlich falsch.
Das weiß ich ja nicht.
Ich habe keine Arme, doch ich kann klettern. Was hat der keine Arme im Tierreich?
Ja, Tobi.
Keine Flügel. Keine Arme und keine Flügel.
Ja.
Es kann ja nur was sein, was kein Vogel und kein Säugetier ist. Außer es ist ein Wal.
Okay, eine Stunde 50.
Ja, ist ja gut. Wir schneiden das.
Ich sag's ja nur.
Ach, das ist doch gemein.
Wir machen halt speziell Special extra lange Director's Cut Episode, weil ja nächste Woche der Podcast ausfällt. Ich bin nämlich auf der Kulturakademie in Weimar und deshalb lassen wir eine Woche
ausfallen. Ja, komm, es ist eine Schlange. Ich guck jetzt nach.
Okay, schau mal nach und sag mir, ob ich richtig liege.
Na, ich kann ja eigentlich eh. Nein!
Es ist.
Ich drauf kommen können. Stefan, es ist eine Spinne. Aber die hat doch Arme.
Ja.
Also.
Ich habe keine Arme.
Spinnen haben doch acht Beine.
Acht Beine.
Stimmt, was nur Beine hat.
Okay, liebe Jenny, vielen Dank für diese interessanten Fragen und für die nette Frage. Erkläre doch mal das Monty Hall-Problem. Ich habe noch einen Veranstaltungshinweis. Nächste Woche findet das, nein, nicht nächste Woche, übernächste Woche, weil nächste Woche fällt ja aus, aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen. Das dritte Mainzer Symposium der das dritte Mainzer Symposium der Sozial- und Kulturwissenschaften findet statt. Das Thema ist Spiele spielen, und zwar vom 29.09. bis 1.10.2016. Dabei sind viele interessante Leute aus der akademischen Welt, aber auch Robin Hanicke zum Beispiel, die auch am Journey mitentwickelt hat, und so weiter. Viele interessante Leute. Ihr könnt auf SOCUM, also socum.spielespielen.uni-mainz.de euch informieren, könnt da den Flyer und die Vorträge anschauen. Wie immer endet auch dieser Podcast mit einem Song, unser Song der Woche. Ihr könnt eine Audiodatei und einen Link schicken an simon@pixeldiskurs.de und bekommt als Belohnung ein Spiel. Also nur die erste Person, die es macht, bekommt ein Spiel. Ich habe nämlich nur eins.
Wir sind ja bei Oprah.
Und dieses Mal ist der Song von der, wie sagt man, Gruppe, dem Kollektiv, dem der Entität, der künstlerischen Entität namens Chamel. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Könnte man auch Chamel aussprechen. Ich bin mir nicht sicher. Und das Stück heißt Pitch Cat. Und das ist natürlich von Christoph Göbel. Viele Grüße. Er ist der Gitarrist meiner gegenwärtigen Band Lotte. Und macht aber auch noch ein bisschen andere Musik darüber hinaus. Ihr findet seinen Kram auf der Seite lupenrein, mit also Doppel-O, lupenrein.net/chamel.htm. Und ich würde sagen, Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Nächste Woche gibt's keinen
genau, Podcast. Ihr könnt die Zeit nutzen, in der wir abwesend sind, Pixeldiskurs Podcast 1 bis jetzt 14 nochmal anzuhören oder auch uns ein Thema vorzuschlagen. Ihr habt jetzt also genau. 2 Wochen Zeit, also ein bisschen weniger als 2 Wochen, weil wir müssen uns ja da noch drauf einstellen, uns auch mal einen Themenvorschlag zu machen. Gut ist natürlich immer, wenn wir eine konkrete Diskussionsfragestellung haben. Ihr merkt vielleicht schon, wir tun uns jetzt immer mehr auf so einzelne Punkte einschießen, weil wir gemerkt haben, wenn wir so konkret an was sprechen können, dann macht das nochmal mehr Sinn. Dann können wir uns hier ganz hitzig reden.
Also eure Fragen ja, an simon@pixeldiskurs.de. Abonniert uns auf iTunes, sämtlichen Podcast-Services, liked unsere Facebook-Seite, folgt uns auf Twitter @pixeldiskurs, @stefansimon, @tobiasklöß. Lasst uns Kommentare und Feedback da und bis übernächste Woche.